President? President Baltar, good morning, sir.
Good morning, sir.
Mr. President, the Union needs their answer.
The Union. If it's not the Union, it's the Quorum. It's not the Quorum, it's the People's Council. We survived a nuclear holocaust, Mr. Gator. And the people complain about the weather.
Oh, sir, it's hardly the weather.
Well, whatever it is. How many silent attacks have there been since I took office? How many?
None, sir.
None, precisely. So why do the people complain? Tell the Union to get off their fat asses and do some fracking work for a change, or I'll start rounding up their leaders and holding them in detention. I doubt they'll like that very much.
Hallo und herzlich willkommen im Bahnhofskino Galactica, im Podcast Bahnhofskino Galactica, dem Podcast zu Battlestar Galactica mit mir, Patrick.
Und mit mir, Britt-Marie. Hallo.
Hi. Staffelfinale. Yeah!
Yay.
Wieder ein Meilenstein. Da war gar nichts passiert diese Woche.
Ein überraschendes, also ich fand ein überraschendes Staffelfinale. Ja. Man ist gar nicht mehr gewohnt, dass sich Serienmacher auch mal was trauen.
Ich habe mir so auf die Finger beißen müssen, auf die Zunge, um nichts zu spoilern.
Das habe ich mir gedacht, ja. Weil, ja. Nachdem ich das gesehen habe, dachte ich auch so,
Ja, ich hatte eben auch so anekdotisch davon berichtet, dass Ron Moore die letzte Podcast-Folge aufgenommen hat mit Terry Dressburg, seiner Frau. Und die haben eben auch schon darüber geredet, was sie in der letzten Folge vorhaben, aber nicht so wirklich auf den Inhalt eingegangen sind, aber nur im Sinne von, du hast ja mein Drehbuch gesehen, hat es dir gefallen, fragte sie. Und sie meinte, ich habe es gehasst. Und dann habe ich drüber geschlafen und fand es dann doch ganz gut. Aber erstmal hat sie es gehasst. Und dachte, das darf ich gar nicht erwähnen.
Potenzial für Ehekrach, oder? Ich hab's gehasst. Na super.
Ich glaube, denen geht's gut. Die Podcast-Folge wurde vor 20 Jahren aufgezeichnet. Und hier, die Wikipedia verrät mir, die sind immer noch ein paar.
Ja.
Ja, mir hat's dir gefallen. Lay Down Your Burdens Teil 2.
Ich fand's cool. Also ich fand gut, dass wir tatsächlich, also wirklich so, also das ist ja schon eine radikale Entscheidung zu sagen, wir machen dann erstmal, wir kippen die komplette Regierung, das, also die ganze Geschichte, so wie wir sie kennen, wer ist der Präsident und all, da hängt ja wahnsinnig viel dran. Wir kippen das erstmal, das war noch halbwegs vorauszusehen. Aber dass dann tatsächlich das durchgezogen wurde mit, wir setteln jetzt auf New Caprica und die Schiffe sind quasi verlassen und nur noch so Routinekontrolle. Dann die Explosion, also bevor sie dann runter sind natürlich. Ja. Und dann einfach diesen Zeitsprung von einem Jahr zu machen, das fand ich extrem überraschend. Und dann dachte ich so, okay, wow. Und dann natürlich am Ende noch, okay, das Ergeben gegenüber den Zylonen, also dass die Zylonen jetzt an der Macht sind. Und ich dachte so, okay, wow, wenn das so weitergeht, wie es uns jetzt hier angekündigt wird, man weiß ja nicht, wie lange sie diese Storyline jetzt ziehen. Ich meine, ich würde sie wahrscheinlich dann tatsächlich über eine Staffel ziehen und nicht nur über 2-3 Episoden, aber dann ist das ja quasi eine ganz andere Prämisse, die wir haben, nämlich, gut, wir hatten vorher sind wir geflohen vor den Zylonen und jetzt wäre das ja theoretisch einfach eine aktive Bekämpfung der Zylonen, wahrscheinlich in Form von Widerstandsgruppen oder so.
Ja,
also dann
ja.
Ist es so ein bisschen wie, ich musste an Falling Skies denken, aber da gibt es natürlich 1000 Serien irgendwie so. Da dachte ich auch so, okay, wow. Also so, wie sagt man, so wie so Terroristenzellen oder so, die dann irgendwie gegen die Obermacht antreten oder sowas. Ich weiß nicht, ich kann es mir schlecht vorstellen. Ich bin jetzt auch echt gespannt. Also man muss sich natürlich jetzt auch fragen, was ist die Intention der Zylonen eigentlich? Was bringt es denen da irgendwie, diese 39.000 Menschen auf New Caprica irgendwie zu unterjochen? Weil eigentlich nix. da muss ja noch, also was sind die Pläne und so, das ist schon alles sehr, sehr spannend. Also es ist auf jeden Fall echt der Status Kuh ist halt so richtig mal aufgelöst worden und jetzt ist eine ganz neue Prämisse. Also das fand ich wirklich gut. Und ich finde es gut, dass man, also dass es so radikal irgendwie wirkt. Und ich frage mich gerade ganz ehrlich, also alle Serien, die ich so schaue im Moment oder geschaut habe jetzt irgendwie, die trauen sich oft nicht mehr, ich weiß nicht, ob das vielleicht gucke ich die falschen Serien, aber die trauen sich nicht mehr so radikale Schritte zu machen, auch zu sagen, okay, jetzt springen wir einfach mal 10 Jahre oder ein Jahr oder 5 Jahre oder wir stoßen einfach komplett alles um, was wir mit Mühe und Not in 1-2 Staffeln aufgebaut haben und haben jetzt eine komplett andere Prämisse oder so.
Ich habe mich versucht zu erinnern und falls ihr das gerne ergänzen möchtet und Britt Marie und mir was erzählen möchtet, galaktikapodcast@gmail.com, schreibt uns gerne. Aber versucht mich daran zu erinnern, ob das so, in welchem Rahmen das gemacht wurde in populären US-Serien der damaligen Zeit mit diesen, ja, wie du sagst, radikalen Zeitsprüngen. Und ich glaube, in der ähnlichen Form wie hier kann ich mich nicht daran erinnern, dass das irgendwo anders in den Nullerjahren passierte. Also ich weiß, dass es größere Zeitsprünge gab zwischen den einzelnen Staffeln 24, aber die waren, das wurde eben nie wirklich thematisiert, sondern glaube ich einfach eher deswegen gemacht, dass man gesagt hat, okay, jetzt ist so viel Schlimmes passiert, eine Atombombe mitten in L.A. explodiert und der Präsident wurde als, weiß ich nicht, als Mörder entlarvt und so. Wir müssen den Leuten quasi so ein zumindest den Eindruck vermitteln, ja, es ist so viel Zeit vergangen, dass Gras über die Sache gewachsen ist und deswegen verging dann zwischen einzelnen Staffeln 24 dann nicht eben nur 1 Jahr oder 6 Monate, sondern dann 3 Jahre später hieß es dann immer zu Beginn, bis dann irgendwann auch die Serie quasi in der Zukunft landete, weil man sprang dann immer zwischen den Staffeln immer gleich 2 Jahre. Aber ich glaube, das war so ein bisschen der Anreiz, also das zu tun.
Ja, und wenn ich überlege, also ich meine, natürlich gibt es Serien, da finden Zeitsprünge an sich statt.
Ja.
Aber hier ist ja der Unterschied einfach, dass in diesem Jahr halt auch wahnsinnig viel passiert ist. Also das ganze gewohnte Bild ist quasi umgestoßen worden. Ja. Die leben nicht mehr auf Schiffen, die leben jetzt irgendwie auf einem Planeten und da haben sich verschiedene Fraktionen gebildet und wie ist es da mit Arbeit und nicht arbeiten, was nicht alles.
Ja.
Wenn ich überlege, also ich meine, zwischen The Pit Staffel 1 und 2 liegt auch 3-4 Jahre ungefähr. Ja? Ja. Also ich meine, es ist auch ein Zeitsprung. Aber der bringt inhaltlich irgendwie nichts. Ja? Genauso wie auch Heated Rivalry habe ich auch geguckt, ja, letztens. Eine der Sachen, die ich im letzten halben Jahr gesehen habe, da wird in der ganzen Serie die ganze Zeit gesprungen, weil die Beziehung halt über 10 Jahre erzählt wird. Aber ich meine, auch da ist kein signifikanter großer Unterschied. Da geht es halt um diese Beziehung. Ja? Da geht es nicht darum, dass irgendwie der Status quo komplett einmal umgeschmissen wird. Und in Paradise, da muss ich dir sagen, Paradise hatte, fand
nicht
ich...
Nicht zu viel zumindest.
Nein, ich will nur sagen, es hatte für mich ein überraschendes Ende. Mein Bruder hat das Ende übrigens in Mitte Staffel 2 schon vorausgesagt. Und ich so, okay, wow. Aber das fand ich zumindest mal den Versuch, ein bisschen kreativ zu sein. Ja, aber ansonsten fällt mir das jetzt auch nicht ein.
Also ich finde, so Zeitsprünge zwischen den Staffeln zählen auch nicht wirklich. Ich finde, das ist Schock-Value nicht allzu groß. Ich versuche mich jetzt
dran. Ja, aber wenn es hier ist, also quasi noch während die Serie läuft, ist es doch echt nochmal was anderes.
Ja, ja, es fühlt sich viel, viel...
Wobei, ich meine, es ist die letzte Folge, aber trotzdem.
Also ich habe mich schon gefragt, warum hat das so einen Impact und warum hat es für mich zum Beispiel einen weniger großen Impact, wenn einfach eine neue Serienstaffel anfängt 2 Jahre später oder Textstaffel, sagt man das. Aber im Grunde hat sich ja, wie du schon gerade gesagt hast, am Status quo nichts geändert. Eine The Pitch-Staffel konnte jetzt 3 Monate später, fiktiv 6 oder 2 Jahre sogar später anfangen. Trotzdem wird man nicht jede Staffel anfangen mit, wow, meine Güte, ich muss mich komplett neu orientieren.
Wenn jetzt zwischen den Staffeln ein Jahr vergangen wäre und das Krankenhaus wäre abgebrannt.
Ja.
Dann wäre das, weißt du, so. Aber so, dass ich finde, das ist so eher der Vergleich, der passen könnte.
Also die einzige Analogie, die ich vergleichsweise schockierend fand und Mensch, jetzt mal bitte weggehört, die Alias noch nicht gesehen haben oder sich das nicht spoilern lassen wollen. Ich versuche auch so vage zu sein, wie es irgendwie nur geht, aber die Serie, damals von J.J. Abrams produziert mit Jennifer Garner in der Hauptrolle, ich fand die immer grundsolide und ich fand die sogar sehr gut tatsächlich in der ersten Staffel, war allerdings, glaube ich, nur ein relativ mittelmäßiger Quotenhit. Und dann haben sie quasi zu Beginn der zweiten Staffel, die wurde dann auch direkt nach dem Super Bowl ausgestrahlt, die Serie versucht zu rebooten und da sich dafür auch eines Zeitsprungs bedient, den ich jetzt, auf den ich nicht im Detail eingehen würde, mag, weil das ist einfach ein Riesenspoiler. Aber den fand ich noch vergleichsweise überraschend, weil das war eben auch so ein mitten in der Episode-Ding, mit dem man nicht rechnet, so im Sinne von, okay. Und das hier finde ich eben auch so gut und so wirkungsvoll, weil es fast so beiläufig ist. Es passiert auch nicht zwischen 2 Werbeunterbrechungen, sondern einfach so mittendrin.
Genau, das ist von einer Sekunde auf die andere.
Und der sitzt da, denkt sich, ach, was mache ich als nächstes? Ein Jahr später. Das ist diese Beiläufigkeit, das ist sehr wirkungsvoll.
Wie ist das denn gewesen? Ich habe ja Lost nicht gesehen, auch das ist ein kleiner Spoiler, aber ich meine, die Serie ist genauso alt fast wie Battlestar. Gab es bei Lost Zeitsprünge? Ja, oder?
Ja, allerdings dadurch, dass ja die ganze Serie einfach so sich dieser Flashback-Erzählstruktur bediente, war das jetzt nicht sehr ungewöhnlich tatsächlich. Und es gibt auch sehr viel eklatantere Zeitsprünge in Lost, aber das wäre jetzt auch mega Spoiler für die späteren Staffeln, das zu benennen. Ja. Aber es gibt sie, ja.
Also ich fand's cool, einfach weil es mich überrascht hat.
Total cool, ja. Ich auch, also gut, ich gut, genau. Ja, für mich hat sich die Serie ja eh schon bewährt. Aber ich finde gut, dass du auch nochmal erwähnst, was für andere überraschende irgendwie Twists und Turns auch diese Folge noch bereitet. Das hatte ich nämlich zum Teil wirklich auch vergessen, diese Explosion von Cloud Noir. Nein, ich hatte es komplett verdrängt. So von, im Sinne von, oh ja, okay, ach ja, das stimmt, das passiert auch noch. Das überraschende Wahlergebnis, aber auch hier die Entlarvung, die Enttarnung hier von Bruder Cavill relativ gleich zu Beginn. Da dachte ich auch,
aber ich mein,
wie lange stretchen die das jetzt?
Aber hat sich da nicht bestätigt, was ich letzte Woche gesagt habe?
Ja.
Sobald ein bekannter Schauspieler auftaucht, ist uns doch klar, irgendwas muss mit dieser Figur noch passieren. Sie stirbt, sie ist ein Mörder, sie ist ein Zylone. So.
Richtig, richtig. Aber die Art und Weise, wie es passiert, ist auch so.
Ja, aber cool. Das war schon auch geil. Ich habe auch erst gedacht, ich habe verkehrt gesehen, als dann da plötzlich der also vermeintliche Bruder, ich weiß gar nicht, ob der auf Caprica dann betende Bruder, ob der quasi ein Bruder war oder ob der ein Zivilist war, weil der hatte keinen Kragen.
Also, ja, Priester, Brother, Geistlicher. Ja. Ich glaube, in dieser Folge wird er als Priester bezeichnet oder sagt einmal hier Tori.
Ja, der andere, so, der auf dem Schiff, der ist auf jeden Fall Priester.
Ich hole
aber der
den
dann auf Caprica gewesen ist und mit, aber ich glaube, der hat generell, neigt der zu predigen, so.
Ich glaube auch, naja gut, die sind ja mit dem losgefahren, geflogen und der hat sich auch schon der Flotte etabliert als geistiger Beistand, Bruder, Pater, Priester, wie auch immer. Und von daher denke ich schon, dass sie den quasi auch als solchen da mitgeführt haben und nicht als einfach nur Zivilist, der mal irgendwo an Bord saß und quasi ein bisschen Sightseeing macht. Also der sollte das schon für die beten. Ja.
Aber, ja genau, aber jetzt bin ich gerade verwirrt. Wer hat ihn mitgenommen? Du meinst auf dem Schiff, nicht auf Caprica?
Na, hier der Rettungstrupp, genau, die mit den Raptoren da
losfliegen. Ja, aber ich habe ach echt? Weil ich habe gedacht, der gehörte zu den Zivilisten von der Untergrundtruppe.
Ach so, stimmt, du hast recht. Das könnte natürlich auch sein. Ich dachte, die haben den eingepackt tatsächlich. Aber
ich dachte, der gehört quasi, weil die haben ja eine Handvoll von Zivilisten und ich dachte, der gehört zu denen.
Nee, smart, Britt-Marie, du hast vollkommen recht. Das ist ja komplett, das wäre
also
komplett merkwürdig.
Also der ist quasi merkwürdig. Auf Caprica geblieben. Der war schon auf Caprica eingeführt als, also unter, wie sagt man, versteckt quasi. Also,
klar, und das ist auch komplett naheliegend. Ich habe dir viel weniger naheliegende Gedanken gewählt, nämlich im Sinne von, die haben die quasi so als Good Luck Charm, also als Glücksbringer eingepackt von der Caprica gesagt, okay, falls alles schief geht, brauchen wir jemanden, der mit uns betet. Und,
naja, ich meine, das wäre theoretisch, wird es gar nicht so, wäre nicht so unmöglich, aber ich glaube, dann hätte er andere Klamotten getragen.
Rein theoretisch hast du recht, wäre das möglich, danke auch, dass du das irgendwie nochmal so
bedenkst. Auf jeden Fall war er da.
Du hast natürlich recht, das ist natürlich komplett naheliegend. Der war bei der Widerstandsbewegung. Genau. Lay Down Your Burdens, Teil 2, versendet am 10. März 2006 bei Sci-Fi in den USA. Das Staffelfinale der zweiten Staffel, Regie Michael Reimer, altbekannt. Buch wiederum von Anne Coffell Saunders und Mark Verheiden. Auch die sind altbekannt, natürlich auch unter der ständigen Mitarbeit von Ron Moore. Das ist auch etwas, was ich nie so richtig herausgefunden, entschlüsseln konnte, wer wann wo Credit kriegt, weil das Drehbuch für den ersten Teil hat Ron Moore geschrieben und wenn man ihn eben so reden hört, dann hat man sowieso das Gefühl, er ist quasi so die maßgebliche Stimme, aber schreibe immer nur 20 Leute mit und ich weiß nicht, ob das dann ausgewürfelt wird am Ende des Tages, wer da den Credit kriegt, aber gut, jetzt sind es eben die beiden hier.
Ist es nicht, vielleicht ist es dann doch am Ende so, also es ist ja oft kollaborativ in so Writers Rooms, vielleicht ist es so, dass der anteilig am meisten am Drehbuch geschrieben hat, kriegt den Credit, oder? So würde ich das machen.
Ja.
Wobei, ich blicke da auch ehrlich gesagt nicht so ganz durch. Ich glaube, wenn du ein Writer im Writers Room bist, dann ist es, da haben die nochmal andere Dinge, wie sie das bestimmen. Aber in letzter Zeit habe ich öfter mal gehört, dass, da wurde ja drüber nie gesprochen irgendwie früher, aber habe ich jetzt öfter in Interviews gehört, dass zum Beispiel Schauspieler oder so durch ihre Agenten ja verhandelt bekommen, dass die einfach einen Producer-Credit zum Beispiel kriegen, obwohl sie da gar nicht Produce haben. Also das ist so eine Art, also damit die einfach am Ende da noch mehr Kohle rauskriegen. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht klar, dass es das einfach so geht. Also so, ich weiß auch gar nicht, wer war das denn? War das, ich glaube, war das Anne Hathaway? Also es waren verschiedene, ich habe es zwei oder dreimal jetzt auch gehört, wo ich dachte, ach, wie spannend. Und die eine meinte auch irgendwie, ja, und dann hat meine Agentin mir da noch einen Producer-Credit irgendwie rausgehandelt und jetzt stehe ich da als Producer mit drin. Eigentlich habe ich gar nichts produced, aber dann kriegt sie halt hinterher eben entsprechend das Geld halt. Und dann dachte ich auch so, ach, guck mal, das geht, das wusste ich gar nicht.
Auch das
also
ist
auch
eigentlich
alles nur Lug und Trug.
Nee, das ist eigentlich auch naheliegend, ne? Man sieht so viele Filme, in denen eben große Stars dann eben auch im Abspann oder manchmal in den Opening Titles geführt werden als Producer.
Ich war ja so naiv und dachte immer, die haben dann auch tatsächlich mit produced.
Ja, vermutlich nicht. Ich habe mich, das ist, es ist so schwierig, man weiß man eben auch, man muss mir auch die nennen, die früher mal irgendwie konzeptionell oder wirtschaftlich an irgendwas etwas beteiligt waren und einfach nur die Rechte mittlerweile verkauft haben, aber dann eben unter der Maßgabe, dass sie immer noch genannt werden, wie zum Beispiel hier die Weinstein-Brüder, die immer noch im Vorspann der Herr-der-Ringe-Filme drinstehen.
Ja,
oder,
natürlich. Oder ich meine Gene Roddenberry, hallo.
Ja, also, oder hier in diesem Fall Glenn Larson, der eben das Originalkonzept zu Battlestar Galactica, der wurde hier immer noch als irgendwie Co-Developer geführt. Dabei hat er nichts damit zu tun, inhaltlich, außer eben hier quasi ein paar grundsätzliche Ideen beizusteuern oder Konzepte. Ja,
ja.
Written by war, glaube ich, oder co-written by das Drehbuch zum Piloten oder zur Miniserie. Dabei hat er eben überhaupt keinen Anteil daran gehabt, aber das müssen dann Agentinnen und Agenten aushandeln.
Ja.
Das neue Caprica Teil 2, du hast ja noch letzte Woche angemerkt, nachvollziehbarerweise könnte ein Spoiler sein. Jetzt sind wir hier an einem Punkt, wo wir schon zu, glaube ich, relativ zu Beginn der Folge ja Gaius Border von New Caprica redet oder Neu Caprica, deswegen. Ja, hat sich das
wirklich
Spoiler,
also es ist definitiv erledigt. Der neue Planet auch, genau. Nicht eben der alte, obwohl der alte ja jetzt verlassen ist. Also, ja.
Ja, das wussten die aber nicht.
Ja.
das offenbart ja erst Cavill. Und da weiß man eben auch nicht, wie weit man ihm da Glauben schenken kann. Das ist alles etwas undurchsichtig gerade.
Ja, wobei, was ich nicht so richtig, genau, gut, dass, weil das habe ich auch nicht so richtig verstanden, weil, also, ja, Cavill offenbart das. Und wir haben ja vorher aber gesehen, dass die plötzlich weg waren, nachdem ja die Truppe, die auf Caprica ist, ja quasi diese Wache irgendwie 18 Stunden lang gehalten hat. Ja. Und plötzlich heißt es, sie sind weg. Und dann habe ich habe natürlich gedacht, es sind nur die direkten Gegner, die dann weg sind. Und plötzlich heißt es aber, der ganze Planet ist verlassen. Ich so, what? Also so eine halbe Bestätigung nur, aber okay. Ja, aber ich greife vor, vielleicht, du wolltest gerade die Inhaltsangabe wahrscheinlich vorlesen.
Das mache ich. Zuvor, sei doch gesagt, hatte ich bereits am Ende der letzten Folge gesagt, guckt euch nach Möglichkeit die Extended Version oder die reguläre Fassung dieser Folge an. Auf der DVD oder Blu-ray im Stream kann man die aktuell nicht vorfinden zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Mai 2026. Vielleicht ändern sich mal die Umstände, es wäre wünschenswert, aber ist aktuell nicht der Fall. Die dauert 68 Minuten. Jetzt sprechen David Ron Moore und David Icke immer von einer 90-Minute-Episode. Ich glaube, das hat für viele Missverständnisse im Fandom gesorgt über die Jahre. Die meisten wissen es mittlerweile, aber es sei nochmal ganz deutlich gesagt, es gibt keine 90 Minuten Netto-Spielzeit-Version dieser Folge. Es gibt eine mit 67, 68 Minuten, die dann mit Werbung 90 Minuten dauert. Und das meinen sie, wenn sie eben sagen, das hier ist die 90-Minute-Version. So nennt er sie auch immer im Podcast-Kommentar. Und ich denke immer so, ja, eigentlich nicht. Ne? Eigentlich sitzt er nur knapp 70.
Naja, aber er spricht ja auch nicht von einer 45-Minuten-Version bei einer regulären Folge,
genau.
Sondern er wird wahrscheinlich auch von einer Stunde sprechen, weil die dann eben natürlich auch die Werbung mitziehen.
Ja, richtig. Und genau, der lieben Vollständigkeit halber, es gibt eben auch noch streambar und alternativ für den internationalen Vertrieb eine 45-Minuten-Variante dieser Folge. Die ist aber, ich finde die kaum guckbar, ehrlich gesagt. Da fehlt dermaßen viel. Ja. Das ist halt wirklich nur noch so die Rumpf-Rahmenhandlungen und ganz viele Seitenhandlungsstränge fliegen einfach komplett raus.
Ich finde die Folge tatsächlich auch, die 68-minütige und oder 90-minütige ja dann, ich finde die unheimlich dicht schon.
Ja.
Ich frage mich, wie zerstückelt die dann ist, wenn du da einfach noch mehr rausschneidest, weil alleine schon in der 68-minütigen habe ich zwischendurch gedacht, das ist aber schon alles ein bisschen sehr, sehr, also es hätte ein bisschen Luft gebraucht.
Ja. Ich glaube, das letzte Treffen zwischen Balter und Gina fliegt raus. Tyrell und Kelly kriegen keinen Auftritt mehr. Sie dürfen sich weder versöhnen, noch darf er später als Gewerkschaftsführer auftreten. Diese ganzen kleinen irgendwie Momente auf New Caprica fehlen. Da fehlt verdammt nochmal viel.
Bestimmt auch
und
der,
ja, das letzte Aufeinandertreffen von Tai und der Dama.
Ja, okay.
Also alles Zwischenmenschliche fehlt im Grunde.
Aha, okay.
glaube ich ehrlich gesagt, das ist auch schon nur so eine vage Erinnerung, weil ja, ich habe die ja, einmal ja. geguckt und ich habe keine...
Das wäre das, was ich rausschneiden würde, wenn ja. ich jetzt schneiden müsste, genau.
Ich habe keinen Ehrgeiz, die nochmal in Gänze zu gucken, weil wie gesagt, das ja, ist als ja, ja. wenn wir sagen, hier guck mal Ben Hur, aber in Vollbild und 90 Minuten, würde ich auch sagen, nee, genau. Dankeschön, muss nicht sein. So. Wir haben eine Menge Story, durch die wir gehen müssen und ich habe es mal so gesplittet, dass ich zwei Handlungsstränge vor dem Zeitsprung und zwei nach dem Zeitsprung identifiziert habe, aber wir können gerne auch springen, liebe Britt-Marie. Mhm. Wir beginnen mal mit vor dem Zeitsprung. Nach einer 18-stündigen Gefechtspause auf Caprica ziehen sich die Zylonen aus unbekannten Gründen zurück und der Rettungstrupp der Galaktika kann mit den Widerstandskämpfern entkommen. Diese werden auf der Galaktika herzlich empfangen, bei dieser Gelegenheit aber auch Bruder Cavill als Zylone enttarnt. Caprica Cavill und Galactica Cavill, es ist echt so kompliziert mittlerweile, behaupten, sie würden die Menschheit in Frieden lassen, da ihnen Caprica Six und Galactica Boomer, es wird immer komplizierter, einen alternativen Weg, also die zwei Erleuchteten zu lohnen, einen alternativen Weg zur Erleuchtung eben aufgezeigt haben, als den nämlich die Menschheit auszulöschen. So, einen friedvolleren Weg. Und das klingt ja erstmal ganz gut. Und was davon zu halten ist, müssen wir uns eben fragen bis zum Ende der Folge. Mhm. Soweit erstmal. Irgendwas in dem Rahmen, ich glaube, so da irgendwo da reingewoben sind eben auch noch genauso Aufeinandertreffen von, vor allem das zwischen Tyrell und Kelly, die sich da versöhnen auf der Krankenstation. Oder sie ihm vergibt, sollte man eher sagen.
Ja.
Ja. Hat das für dich funktioniert ja. bis hierhin?
Ja, hat es.
Es also, war irgendwie so das Erwartbarste, finde ich, so der erwartbarste
genau,
Aspekt.
Genau,
ja.
genau, genau, genau. Die Versöhnung zwischen Tyrell und Kelly war abzusehen. Hm. Die kommende Beziehung fand ich weniger. Wobei, ich hatte schon immer das Gefühl, sie hat so ein bisschen so ein Hero-Worship für ihn. Hm. Also das war jetzt nicht, aber das ist, dass er dann auch darauf eingeht, das hat mich ein bisschen gewundert. Ja, also, aber das kommt ja dann später noch, wenn wir dann auf Caprica sind. Was ich interessant fand, war, wir haben ja dann der Truppe auf Caprica über die Schulter geschaut, wie sie da auch die Wache gehalten hat für einen potenziellen Angriff eben. Und da war natürlich die Szene stark zwischen Starbuck und Sam, wo sie halt sinngemäß meinte, ja, also ich gehe nicht nochmal in eines dieser Camps, wo ja die Frauen da gefeiert werden quasi. Und wenn es hart auf hart kommt, sie spricht es nicht aus, aber wenn es hart auf hart kommt, dann möchte sie bitte, dass er sie erschießt und sie wird dann also ihn erschießen. Das heißt, die haben einen Suicide Pact halt abgemacht und die Leute drumherum, die das ja mitbekommen haben, machen ganz große Augen. Ehrlich gesagt bin ich davon überrascht, dass sie so überrascht sind, weil ich meine, ist das nicht eigentlich der Standard, wenn du so in... Also hätte ich jetzt gedacht, so als Soldat, wenn du im feindlichen Territorium bist oder so.
Ich weiß.
Also ich bringe mich lieber selber um, als dass ich gefangen genommen werde.
Ja, ist immer so eine Sache, ne, in der Theorie darüber zu reden. Und da Kara sagen zwar noch in der letzten Folge, ja, 20% von uns werden nicht zurückkehren, aber dann in der Realität, ich weiß nicht. Und man muss ja auch sagen, sie ist eine der wenigen, ich glaube sogar die einzige, die die Farm, also diese quasi Geburts, wie nennt man das, Maschinerien da, mit denen Menschen ab zum Brüten da zylonischer Nachkommen gesehen haben, bevor sie zerstört hat. Also ich glaube, sie ist die Einzige, die diesen Horror wirklich kennt und vielleicht deswegen auch extrem angefasst davon ist, also mehr als alle anderen.
Es hatte halt eine sehr antiklimaktische Lösung am Ende, weil es dann plötzlich hieß, sie sind weg und ich so, what? Ich habe erst gedacht, es ist eine Falle oder so, weißt du, nach dem Motto, sie tun so, als seien sie weg, aber sind gar nicht weg. Und dann kommt ja eben Cavill um die Ecke, der da einen auf, oh, lasst uns dankbar sein dafür. Und es ist, ich finde es ehrlich gesagt total lustig, wie awkward die Situation plötzlich wird, weil du siehst genau, dass ein Teil der Soldaten, glaube ich, nicht gläubig sind. Ja. Oder zumindest nicht so dolle gläubig sind. Weil du siehst, wie die so zögern und nicht richtig wissen, was sie machen sollen. Dann nimmt der eine Soldat doch noch irgendwie seinen Helm ab und so. Und ich musste so lachen. Und ich dachte so, okay, gut. Aber dann beugen sie sich natürlich der christlichen der göttlichen Übermacht und beten halt Drohne mit oder tun zumindest so.
Ja, ich finde es auch immer interessant, wie sehr, ich meine, es muss ja auch dort sowas geben wie Agnostizismus oder Atheismus und trotzdem lebt den keiner so wirklich offen. Ich hörte zum Beispiel auch im Podcast-Kommentar von Ron Moore, dass Edward James Olmos gesagt hat, er möchte Adama nicht sagen lassen, may the gods help us all, weil er glaubt, Adama sei Atheist und er macht ja auch die Serie mehr oder weniger deutlich, dass Adama Senior jetzt nicht so der strenggläubige Typ ist. Und da wurde ihm eben gesagt, ja, aber komm, wie oft sagst du im Leben irgendwie mein Gott oder irgendwie sowas in der Art, dann sag doch das auch. Aber ja, du hast natürlich recht, das kann durchaus sein, dass da viele dabei sind, die sagen, ich möchte jetzt aber vielleicht gar nicht beten und den Göttern Dank sagen.
Die haben dann halt so getan, genau. Ja. Interessant war das natürlich dann aber die Truppe um Sam relativ schnell ihre Köpfe gesenkt hat. Deswegen dachte ich dann auch, ja, okay, die sind es offensichtlich schon gewöhnt. Aber es hatte schon sowas sehr, also es hatte ehrlich gesagt schon ein bisschen was, wie heißt es, Sektenartiges, wie der da so plötzlich auftauchte, wie so eine Lichtgestalt. Lasst uns beten. So, what? Lasst uns abhauen, weißt du?
Ich finde diesen Einstieg, so die ersten 10, 15 Minuten mit diesem, klar, da gibt es so überraschende Momente, wie das Auftauchen hier von Bruder Cavill oder auch den Rückzug der Zylonen. Aber im Grunde ist er doch relativ konventionell oder zumindest mehr oder weniger das, was ich jetzt auch so erwartet hätte oder damals erwartet habe, als ich das zum ersten Mal sah, vor knapp 20 Jahren. Ich finde es ganz gut gelöst, weil es im Grunde einen so ein bisschen unvorbereitet dann eben später auf die viel schockierenderen Entwicklungen blicken lässt, weil am Anfang passiert eben ziemlich genau das, was man erwartet und denkt sich, ja, okay, ja, so ist das eben. Wieder mal eine Schlacht auf Caprica und irgendwie am Ende gibt es ein paar Tote, aber im Grunde entkommen sie und wieder Mission accomplished und weiter im Text. Und das fand ich eben ganz cool daran, dass dann eben alles später ganz anders wird. Und hier schon mal so die, dann eben auch im Zuge dieses Storystrangs, der Boden bereitet wird für die spätere Entfremdung offensichtlich zwischen Kara und Lee, die hier besoffen einfach mit Sam flirtet vor Lees Augen und das alles super cringe und unangenehm.
Das war wirklich genau das, also das war echt eine super awkward Szene. Aber ich meine, was ganz ehrlich, er hat überhaupt kein Recht in irgendeiner Form eifersüchtig zu sein, weil er hat, erstens ist er selbst in einer Beziehung mit einer anderen Frau, ja, und zweitens hat überhaupt keinen Anspruch, die sind überhaupt nicht zusammen, sie sind Freunde. Ja, benimmt sie sich doof dafür, dass sie befreundet sind? Absolut, aber romantisch ist da überhaupt nichts, also anzuprangern oder so. Natürlich würde ich mir Gedanken machen, als guter Freund, dass sie halt A wieder besoffen ist. Ja, also dass sie halt A wieder betrunken ist. Und aber Sam scheint da ja auch keinen Riegel vorzusetzen. Wobei ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Mann kommt aus wie viel Jahre waren die jetzt auf Caprica? Wie lange sind die da geflohen?
Ein Jahr
oder
was?
Oder? Ja. 9 Monate, genau. Also der kommt von einem 9 Monate besetzten Planeten, Entschuldigung, wo er jeden Tag um sein Leben zittern musste. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn ich in Sicherheit wäre, ja. Und deswegen kann ich jetzt auch verstehen, dann trinken die halt ein bisschen und knutschen halt ein bisschen und so. Und ich glaube, die sind halt auch einfach, also dadurch, dass sie halt einfach beide ein bisschen angetrunken sind, eher weniger als sie, habe ich den Eindruck, ist das dann auch, also enthemmt alles und dann lass die halt doch knutschen. Aber es ist schon super awkward.
Ja.
Aber ich meine, er versucht es wenigstens noch irgendwie höflich zu sein, er gibt ihm die Hand und er gibt ihm was zu trinken und sie ignoriert ihn halt total und knutscht einfach mit Sam rum. Ich meine, hallo. Da kann man sich auch fragen, ob das nicht auch so ein bisschen sehr übertrieben war, so nach dem Motto, guck, mir geht's so toll, ich habe so einen geilen Mann, das ist mein Mann. Und ich so, what the fuck?
Ja, das sind eben alles Menschen um die Mitte, Ende 20, würde ich jetzt mal sagen, und die sich eben benehmen wie 16-Jährige, und das macht so ein bisschen unangenehm. Ja, auch dieser Tease von ihrer Seite im Sinne von so, hier, du bist doch auch mit dieser einen zusammen, so Duala, wie heißt sie doch?
Das ist mein neuer Freund, und um meinem Ex-Freund irgendwie eine reinzuwirken, knutsche ich jetzt mit meinem neuen Freund.
Es ist unangenehm, aber es ist okay. Ich finde auch, keiner macht dir irgendwas Verkehrtes auf Papier in dem Sinne. Es ist alles nachvollziehbar, trotzdem natürlich. Ich finde grundsätzlich, es ist für mich ein bisschen eskaliert mit den Kara ist besoffen Szenen in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel. Also ich sagte auch schon in der vorherigen Folge, ich kann das nur bedingt ertragen, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, weil das bei mir persönlich was triggert, wenn ich Leuten besoffen zugucke. Das ist auch im echten Leben übrigens genauso. Ich bin unglaublich gerne, ungern umgeben von Menschen, die zu viel getrunken haben. Ich glaube, damit bin ich nicht allein.
Das macht keinen Spaß, wenn du selber nicht betrunken bist.
Nee, es macht keinen Spaß. Und es macht dir noch nie Spaß. Da war ich ehrlich gesagt als 16-Jähriger nicht anders als jetzt als 46-Jähriger. Ja, okay. War immer auch schon unangenehm. Ich mag das nicht.
Ne? Aber, und das ist nämlich also ich glaube, das ist ja aber auch Absicht, dass uns gezeigt werden soll, dass Kara ja da einfach, also die Kontrolle verloren hat. Mhm. Und dass sie das halt als Coping-Mechanismus nimmt, der sich dann verselbstständigt und vielleicht zum Alkoholismus führt. Mhm. Sie ist so weit weg von Ty nicht, obwohl sie das ja ihm genau vorwirft.
Ja.
Sie denkt ja, sie hat es unter Kontrolle, aber sie hat es eigentlich nicht unter Kontrolle.
Ja. Genau, da steckt eine Menge drin. Ich weiß nicht, wir greifen, glaube ich, diese Sache mit dem Verhör von Cavill später nochmal auf, wenn wir dann zum Ende kommen, ja. Weil dann stellt sich ja auch heraus, was davon zu halten ist von diesem ganzen, ja, wir lassen die Menschheit jetzt erstmal in Ruhe und suchen nach einem alternativen Pfad der Erleuchtung. Ja. Ich fand in dem Zuge nur noch bemerkenswert, dass eben Rosalind wieder ihren Go-To-Move macht mit Schweiß durch die Luft.
Das fand ich auch geil. Okay, und dann schmeißt er aus der Luftschleuse. Ich so, what? Ich finde das so, also
das
ich
wird
weiß
auch nicht aufgelöst,
ich,
also wir müssen davon ausgehen, dass
einfach
die Luftschleuse
so krass, dass sie das einfach so durchzieht, ja, also naja. Was ich noch ganz interessant fand, war, dass natürlich Boomer, also Galaktiker Boomer.
Genau, die Wiedergeborene, genau.
Ja, genau, ich muss gerade überlegen, ob ich sie so nennen kann, aber ja, dass sie natürlich wusste, dass Cavill ein Zylone ist, aber nichts gesagt hat.
Ah nee, das ist Caprica Boomer, genau, das ist die Hilo Boomer, das ist Sharon.
Die das Kind gekriegt hat, genau.
Genau.
Dass die das wusste, aber nichts gesagt hat, und dann kommt es ja auch eben zur kleinen Auseinandersetzung zwischen ihr und dem Vater des Kindes.
Ach so, Hilo, Carl
natürlich. Oh,
ja.
Ich sag dir heute schlimm. Auf jeden Fall, ja genau, zwischen Hilo und ihr, und dann sagt ja Hilo auch, warum hast du nichts gesagt? Wir haben gerade das Vertrauen von Adama irgendwie, also uns erkämpft mit harter Arbeit, und jetzt reißt du quasi, also wie sagt man so schön, sie reißt mit dem Po wieder ein, was sie irgendwie gerade vorher aufgebaut haben. Und dann sagt sie, dass ihr das alles scheißegal ist, die Leute haben ihr Kind umgebracht, da ist sie ja felsenfest von überzeugt.
Ja, klar.
Und sie hat ja recht, dass da auch was gewesen ist, auch wenn es natürlich Gott sei Dank nicht der Tod des Kindes war, aber sie haben mein Kind umgebracht und mir ist alles egal, mir ist auch egal, was wir haben. Also sie hat komplett aufgegeben, die Beziehung und überhaupt alles, sondern sie will eigentlich, also so fühlt sich das an, Rache, einfach nur Rache.
Ja.
Und dann ist ja auch scheißegal, was mit den Leuten auf dem Schiff passiert, ob die in die Luft gejagt werden oder sonst irgendwas, ist ja alles egal.
Mhm.
Glaubst du das, dass ihr das egal ist? Ich weiß nicht so richtig, wie viel ich ihr davon glauben konnte. Also ich glaube schon, dass sie die Leute auf dem Schiff problemlos über die Klinge springen lassen würde, weil die bedeuten ja nichts. Aber Hilo?
Naja, alles ist ja nicht egal. Sie war jetzt bei dieser Rescue-Mission mit dabei und hat ja auch aktiv unterstützt und hat ja auch gesagt, ich nehme was wahr und das wird passieren und ich glaube, sie ziehen sich zurück und so weiter und so fort. Mhm. Also komplett alleine hat sie sie nicht gelassen. Ich glaube, sie fühlt sich schon auch ihnen verpflichtet, aber nur in einem Ausmaß, das ihr eigenes Überleben oder Wohlergehen absichert. Ich glaube nicht darüber hinaus. Sie macht das, was ihr aufgetragen ist, aber auch nicht mehr. In dem Moment, wo sie Cavill sieht, trifft sie eben die Entscheidung, zu sagen,
ja,
nö, ich sag das jetzt einfach nicht.
Sie macht es auch für Hilo sozusagen.
Ja.
Also weil ganz ehrlich, ich würde dann einfach in meiner Zelle sitzen bleiben und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, sozusagen.
Ja, ja,
sollen
ja.
Die zusehen, wie die einig werden da mit ihrem Kram.
Reden wir über die Präsidentschaftswahl?
Können wir machen.
Ja. Rosalind droht nämlich, diese zu verlieren, kann aber durch eine überraschend große Menge an Stimmen vom Flottenschiff Zephyr die Wahl knapp gewinnen. Also das ist wirklich so, ich glaube, sie liegt 3.000-4.000 Stimmen zurück und dann heißt es, hey, hier ist die Kiste von dem und dem Schiff.
Ja, bei 17.000 Apples und dann ist sie bei 23.000. Genau, aber sie haben irgendwas gesagt von 8.000 Stimmen insgesamt.
Ja, ja.
3, 4, 5 sind ja nicht ganz 8, sind 5. Vielleicht 6.000 oder so, aber ja.
Irgendwie, es wirkt sehr unglaubwürdig und es stellt sich dann eben auch als nicht glaubwürdig heraus. Gator riecht nämlich den Braten und trägt die News über den vermeintlichen Wahlbetrug zu Adama Senior. Es stellt sich heraus, dass Ty, Dwala und Tori mit dem Segen Rosalinds paktiert haben und Wahlzettel gefälscht haben. Rosalind appelliert ein letztes Mal in die verdumpfte Damas, den Verräter Balter, den sie zuvor doch einmal mit Anschuldigungen konfrontiert hat, nicht ins Präsidentenamt zu heben, doch ohne Erfolg. Die Zylonin Gina detoniert den nuklearen Sprengkopf und zerstört Cloud 9 und andere Schiffe der Flotte. Als ersten Akt im neuen Amt beschließt Balter die sofortige Besiedlung Neu-Caprikas. So. Das ist eine ganze Menge. War da noch irgendwas dabei, das ich nicht erwähnt hatte? Ja, vielleicht sollte man noch dazu sagen, sie geht ja vorher Rosalind nochmal auch auf Balter zu und sagt, können wir nicht diese ganze Sache mit der Besiedlung einfach nochmal verschieben auf nach der Wahl und dann reden wir darüber und führen damit nicht aktiv jetzt Wahlkampf. Und Balter sagt, nö.
Ja.
Ja.
War es überraschend, dass Rosalind die Wahl verloren hat? Nein.
Ja.
War es überraschend, dass sie zuerst gewonnen und dann verloren hat? Absolut.
Ja.
War ich sehr überrascht, dass Ty, Dwala und Tori da gemeinsame Sache gemacht haben? Ja, war ich tatsächlich. Gut, Ty ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der also ehrlichste, aber ich hätte ihm keinen Wahlbetrug in dieser großen, also wie sagt man, Form zugetraut. Aber was mich wirklich überrascht hat, war Douala, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil ich dachte immer, die sei moralisch so integer, aber offensichtlich ja nicht. Ich meine, gut, hier ist wahrscheinlich dann wieder dieses zwischen Pest und Cholera.
Ja.
Also und alle drei sind sich ja offensichtlich einig, wobei ich bei Tori ja glaube, dass das natürlich auch Karriere, also wie sagt man,
förderlich ist. Ja.
Aber bei Tai und Douala zumindest bin ich davon überzeugt, dass sie sich halt gedacht haben, okay, also von wem haben wir persönlich am Ende mehr?
Ja,
und das
ja.
wird Ruslan sein, ja. Aber ich finde schon krass, dass sie das einfach so durchziehen. Und ich meine, dann war ja auch der Vorwurf, der eine Radiomoderator, der das so ein bisschen kommentiert von der Seite aus, auch mit den Zahlen und so, der sagt ja, dass es, also wie sagt man, Beschwerden gegeben hat, dass das Militär von der Galaktika die Wahl quasi durchführend auszählt.
Ja.
Und offensichtlich hatten sie ja recht.
Ja.
Die Frage ist aber, wer hätte es sonst machen sollen? Also es gibt ja eigentlich keine komplett neutrale Partei, also jetzt auf den Schiffen, außer vielleicht dieser zivile Rat, aber auch der ist nicht, wie sagt man, meinungslos, also wie sagen wir, oder neutral.
Ja,
deswegen,
richtig, ja. richtig. Rekurriert mit Sicherheit auch eben auf ähnliche Diskussionen in der US-Politik der damaligen Zeit unter der Bush-Regierung und knappe Wahlsiege.
Da wird ja auch die ganze Zeit.
Ja, es ist so ein. Ja. Es ist so leitmotivisch, glaube ich, für US-Politik, dieses irgendwie immer Wahlanfechten und oh, wie knapp und wie was wo. Und in dem Fall muss man ja sagen, ist es noch relativ transparent, weil wir haben nicht wie im US-Wahlsystem diese ganzen Wahlmännerstimmen, sondern hier heißt es tatsächlich eben, wer am Ende netto, also absolut die meisten Stimmen hat, gewinnt eben. Und das ist dann ganz cool. Also das heißt ganz cool, wegen einigermaßen transparent. Natürlich nicht mehr, wenn Wahlzettel gefälscht werden und vor allem so schlecht gefälscht werden offensichtlich.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja wirklich auch nur der dumme Zufall.
Ja.
Weil eigentlich wäre es ja gar nicht rausgekommen, wenn sie sich nicht verdruckt hätten. Ich meine, wer kann denn schon ahnen, dass da verdruckte Wahlzettel im Umlauf sind? Also,
ja. Aber da hätte man auch die Wahl anfechten können im Sinne von, ja, da gab es ja einen Druckfehler, wir müssen die Wahl nochmal durchführen. Ja,
naja, gut, okay.
Die Folge erinnert uns auf jeden Fall wieder mal daran, in was für einem analogen Universum wir uns befinden. Alles ist noch auf Papier und so in Boxen und alles sehr.
Auch als Lee, als Adama, also Senior, als der da telefoniert und dann dieses alte Telefon, wo du noch echt mit so Knöpfen hin und her zwischen den Leitungen springst. Es hätte nur noch gefehlt, dass du da wie früher, ganz, ganz früher, so die Klinkenstecker so rein und raus ziehst und steckst. Ja, da dachte ich auch so, okay, wow. Naja, also das hat mich tatsächlich überrascht. Und was mich gewundert hat, war, dass Adama tatsächlich dann, also es hat mich gewundert und nicht gewundert, nämlich, dass er tatsächlich dann Roslyn hat auffliegen lassen.
Ja.
Roslyn versucht ihn ja dann noch zu überzeugen und sagt, ja, also ich bin mir sicher, dass Balter mit den Zylonen zusammenarbeitet, aber sie hat halt auch keine Beweise. Mhm. Auf der anderen Seite, Adama vertraut Roslyn ja und Roslyn würde nicht einfach so behaupten, dass das so ist. Also auf der anderen Seite, ich hätte ja auch nie gedacht, beziehungsweise Adama hätte ja auch nie gedacht, dass Roslyn betrügen könnte, was die Wahl angeht. Mhm. Ja? Also und dass sie das dann zugibt. Ich hätte ja jetzt zum Beispiel gedacht, sie wusste nichts von dem Betrug und dass das alles auf ihrer Kampagnenmanagerin irgendwie auf deren Mist gewachsen ist, ja. Und am Ende stellt sich heraus, das mag zwar auf deren Mist gewachsen sein, aber Roslyn war halt auch beteiligt und wusste davon. Und das gibt sie ja ihm gegenüber auch zu. Und ich denke mal, in dem Moment misstraut er wahrscheinlich ihr komplett. Und wenn sie dann noch sagt, ja, er arbeitet mit den Zylonen zusammen, sieht es ja ehrlich gesagt eher so aus, als ob sie irgendeine Ausrede erfindet, um sich zu rechtfertigen, warum sie die Wahl manipuliert hat.
Ja, ja. Ich finde diesen ganzen Handlungsstrang in letzter Konsequenz echt enorm gewinnbringend. Dabei habe ich am Anfang ein bisschen Beef damit gehabt. Ich halte es für nicht glaubwürdig. Okay, wir haben einen Zeitsprung zwischen der letzten Folge und dieser, weil da wird ja nebenbei kommentiert, es sind doch 14 Tage bis zur Wahl. Also wir müssen davon ausgehen, es sind einfach ein paar Tage ins Land gezogen. Menschen haben Gespräche geführt, es wurde intrigiert, es wurden Sachen vorbereitet und gefälscht und so. Trotzdem halte ich es für relativ schwierig, sowas durchzuziehen, ohne dass andere Menschen was davon mitkriegen. Und das geht ja auch nicht lange gut. Und da war so für mich so ein bisschen so ein Story-Element drin, wo ich dachte, ja, ich weiß nicht, ob das das ist ja ein sehr überschaubare Welt, in der sie sich bewegen. Und es reicht ja schon mal, wenn ein Soldat sagt, hey, Moment mal, da wurde irgendwie eine Box ausgetauscht, um das Ganze aufliegen zu lassen. So wie es dann am Ende gelöst ist, ist es okay. Und ich finde ehrlich gesagt diesen Twist dann eben auch Dama Senior letztendlich die moralische Obrigkeit zu geben und zu sagen, nee, weißt du, wir stehen immer noch auf der Seite des Gesetzes und das mag richtig sein aus deiner, von deiner Warte, aber wir müssen uns an bestehende Gesetze halten, weil wir leben in einer Demokratie und wir wollen diese auch bewahren, finde ich letztendlich gut. Weil ich finde, es ist seine, er trifft für sich die richtige Entscheidung, ob es das Richtige war für die Menschheit, darüber können wir noch streiten. Ja. Aber es ist im Grunde für ihn nach seinem Dafürhalten, nach seinen Werten, gemäß seiner Werte die richtige Entscheidung. Und es befeuert natürlich auch diesen andauernden Konflikt zwischen ihm und Rosalind, die sich zwar immer wieder versöhnen, aber es gibt da immer wieder diese Spannung. Und ich finde gut, dass sie weiterhin bestehen, dass sie jetzt sagen kann so, ha, guck mal, was passiert ist da auf Neu-Caprica.
Rosalind stellt sich aber auch als immer intriganter heraus. Also ja. Sie ist ja eigentlich die moralische, also man hat ja gedacht, sie hätte irgendwie so die Moralkeule auf ihrer Seite. Wir haben jetzt aber schon ein paar Mal gesehen, dass sie durchaus auch gewillt ist, die Sache auszunutzen, wenn es zu ihren Gunsten ist. Also vor allen Dingen, als es damals darum ging, sich selber als neuer Heiland sozusagen zu verkaufen, als Prophetin. Und offensichtlich jetzt auch mit der Wahl. Ich meine, ja, sie hat recht damit, dass sie sagt, unter Bolter wird das eine Katastrophe.
Ja.
Aber offensichtlich heiligt der Zweck eben nicht die Mittel. Also das ist ja genau das. Sie sagt, es ist mir scheißegal wie, aber ich muss auf jeden Fall an der Macht bleiben, weil alles ist besser als Bolter. Vor allen Dingen, weil Bolter eben tatsächlich mit den Zylonen zusammenarbeitet. Und ja, aber offensichtlich, aber sie hat es auch keinem anderen gesagt, außer dann Adama, oder? Also
nee. Hat sie nicht. Ja. Und deswegen bleibt das Ganze ja auch unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit. Ja, ja. Und am Ende sagt er eben auch, damals Senior zu Bolter, das ist ja sein einziger Zugeständnis in Richtung Rosalinds, ist ja, dass er auf Bolter zugeht und sagt, wir sind jetzt der Präsident, das ist auch okay so, und wir reden mal nicht mehr darüber, was bei der Wahl da passiert ist.
Ja, ja, also er schützt ja dann Rosalind schon.
Genau, in letzter Konsequenz
Adama,
schützt er Rosalind.
Weil Bolter will ja dann auch gegen Rosalind schießen, was
genau,
ich ja
genau, es soll Ermittlungen geben und wie konnte das passieren und am Ende, genau, sie wäre auf jeden Fall nicht in hohem Ansehen dann auch später und würde da als Lehrkraft arbeiten auf Neu-Caprica, wenn es eben eine Ermittlung gegeben hätte, an deren Ende die Erkenntnis stünde, okay, sie ist eine Wahlbetrügerin, also Verbrecherin, sie hat sich an der Straftat schuldig gemacht.
Ja. Aber ich meine, es ist ja nicht nur Rosalind, die Adama schützt, sondern auch Tai zum Beispiel und den hat er ja sowieso schon viele Jahre geschützt oder auch, ja, und auch Duala, also das sind ja auch zwei seiner, ich sag mal, wichtigsten Mitarbeiter auch mit und ja. Was ich noch interessant fand oder gut fand, war auch Bolter, als ja dann Zarek meint, ich erkenne, wenn Wahlen quasi gefaked sind, dass da stimmt irgendwas nicht. Und dann ja Bolter mit der absoluten Überzeugung sagt, Rosalind würde nie bescheißen quasi. Also man kann ihr vieles unterstellen, aber sie ist integer und ehrlich.
Ja.
Und ich dachte so, okay, wow. Also und das hätte ich ja jetzt auch geglaubt. Also ich meine, sie hat ein super Image. Und im Vergleich zu Bolter ist sie auf jeden Fall integer und ehrlich, aber offensichtlich, ja.
Ja, das ist die Wahrnehmung ihrer Person durch Bolter. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es ähnlich wahrnehmen, ehrlich gesagt. Also Rosalind wirkt für mich immer sehr, sehr glaubwürdig.
Eben.
Das heißt nicht, dass sie...
Das macht es ja umso schlimmer, wenn sie dann eben abweicht von diesen... Deswegen sage ich ja, sie ist immer die moralische Instanz. Und dann sehen wir aber, nee, sie ist schon Macht. Man muss auch, ich weiß nicht, ob man Macht geil sagen kann, aber ihr ist Macht dann schon wichtig.
Es gibt keine wirkliche Alternative. Ich glaube, es ist der Gedanke, wir haben im Grunde hier so eine Joe-Biden-Situation, wie bei der letzten US-Wahl, denke ich mal, dass einfach da jemand sitzt im Amt und sagt, okay, ja, ich weiß schon, ich bin nicht wirklich die richtige Person hierfür, an mir gibt es viel zu kritisieren und mir fehlt es halt auch hier und da einfach schlichtweg an Kompetenz, aber wer soll den Job denn sonst machen? Mhm. Und natürlich dann eben die eigene Eitelkeit, Narzissmus, der da auch noch mit reinspielt, wenn man so ein mächtiges Amt bekleidet, dass man natürlich dann auch klar sich da davon manipulieren lässt, so psychologisch, dass man dann irgendwann sagt, so, ach, die Leute können gar nicht mehr ohne mich. Weil bei aller Sympathie für Rosalind und die Schauspielerin, die sie spielt, Mary McDonald, sie hat eben schon auch, sie macht nicht alles gut. Ich finde auch die Verhandlungsführung mit Bolter, als sie auf ihn zugeht und dann sagt so, wie sieht's denn aus? Und versucht ihm so ein bisschen Honig um Bart zu schmieren. Sie versucht so ein bisschen mit Diplomatie. Aber in dem Moment, wo sie merkt, okay, funktioniert nicht, geht sie sofort irgendwie so zum komplett frontalen, radikalen Gegenschlag mit so, ich weiß, dass du ein Schwein bist und so. Und dachte, ja, das ist alles, also so ein richtig smarter Politiker oder Politikerin würde das, glaube ich, anders handhaben. Mhm. Als zu sagen, ich weiß, dass du mit der Lohne da rumgefummelt hast und irgendwo verraten hast alle oder so. Also weil
vor allen Dingen, ganz ehrlich, man hat dich mit einer großen blonden Frau gesehen, als ob es nicht mehr als eine große blonde Frau auf Caprica gegeben
ja,
hätte.
Ja, genau. Erstmal ist dieses Ganze, ich habe dich gesehen in meiner drogeninduzierten Halluzination, ja, ja, ein bisschen schwierig
sie
als Argument.
Sie meint ja auch so, Adama, ja, ich weiß, wie das klingt, aber.
Und sie muss ja auch ahnen können, dass selbst, also dass Balter ihr natürlich das, sag mal, Optimalfall, er glaubt ihr das sogar, natürlich trotzdem so reagieren würde. Weil Balter ist natürlich auch, der würde ja nie sagen, oh, okay, jetzt wo sie es sagen, shit, die Alte hat mich erwischt, ich mach mal lieber einen Rückzieher. Never gonna happen. Also,
das hört man ja aber auch, als die Headsticks taucht ja dann plötzlich auf und meint, sie weiß Bescheid, voll
ja,
panisch irgendwie. Ich so, ups.
Naja, ich meine, selbst wenn, ne, würde Balters ja, Ego das einfach nicht erlauben, dass der in dem Moment sagt so, ja, okay, ja, dann eben nicht. Es ist so kompliziert. Letztendlich muss man ja sagen, wenn man sie dann sieht in ihrem neuen oder alten Job wiederum, in der pädagogischen Tätigkeit auf Neu Caprica, könnte man sogar kurz denken, eigentlich hat sich ja für sie alles ganz gut entwickelt.
Ich dachte auch so, ach jetzt Back to the Roots ist vielleicht jetzt auch nicht das Schlechteste. Ja, war auch mein Gedanke.
Wir haben noch diese Szene zwischen Balter und Gina. Hattest du damit gerechnet, dass es noch zu einem Wiedersehen kommt? Weil das ist ja quasi so die tickende Bombe gewesen, wortwörtlich, die es hier so gab, dieser Handlungsstrang mit dem nuklearen Sprengkopf, von dem ab irgendwann gesagt wurde, okay, wir bringen jetzt mal an Bord dieses Schiffes, der Cloud 9 und reden mal 10 Folgen lang nicht drüber.
Ja, also ehrlich gesagt fand ich das irgendwie, ich fand das doof. Ich meine, ich weiß, warum es drin war, weil es musste ja dann irgendwie auch nochmal gezeigt werden, warum sie sich dann quasi in die Luft sprengt, beziehungsweise wir wissen eigentlich immer noch nicht, warum sie sich in die Luft gesprengt hat.
Wegen
also,
der nuklearen Spur, wegen der hier, der.
Ach so, richtig. Der, ach stimmt, genau. Aber warum haben dann die Zylonen ein Jahr gewartet?
Hat vielleicht ein bisschen gedauert, bis sie die lesen konnten, diese. Wie nennt man das?
Nein, das war mir tatsächlich nicht klar. Ich dachte,
wie nennt man das? Residue? Was ist die deutsche Übersetzung dafür? Rückstände, nukleare,
ja,
egal, ja, atomare Strahlung, wie auch immer, ja.
Oh, naja, also auf jeden Fall.
Also, sagen wir mal so, die ganze Sicherheit im Orbit da von Neu Caprica war sowieso irgendwie, das war doch komplett auf Sand gebaut oder auf Treibsand gebaut.
Ja, ich meine, dafür haben wir viel zu wenig Schiffe und viel zu wenig Leute.
Ja, und Cavill war an
Bord.
Das
ist eher so eine Abschreckgeschichte nach dem Motto, ja, hier fliegen Raumschiffe rum, die sind bewaffnet, da greifen wir vielleicht mal nicht an, aber ich meine.
Und sie hat mit Cavill anscheinend über Wochen oder Monate einen Zylon an Bord, der auch in der Lage gewesen ist, das auszuspähen, was da gerade passiert. Ich meine, klar, was auf der Brücke passiert und an Bord dieser Colonial One, so von wegen, wir haben neuen Planeten entdeckt, das ist schon. Also aber spätestens, wenn der Präsidentschaftswahl über so einen Planeten abgehandelt halten wird, über das Argument, wir besiedeln diesen Planeten, hätte ja Cavill nur einmal hier rüber funken müssen zu seinen zylonischen Brüdern und Schwestern im Sinne von, wir sind übrigens, hängen hier gerade rum und hier ist ein neuer Planet und ich glaube, hier sind gleich 40.000, 50.000 Menschen versammelt und ihr könnt die alle einsammeln quasi.
Ja, aber egal. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht. Also ich habe mich, also man, wir
es gibt
wussten,
keine zwingende
Bolter
Notwendigkeit, ich verstehe dich schon dafür, dass
ja,
sie das
wir
macht,
wussten,
ja,
dass Bolter was von Gina wollte, aber Gina hat ihn ja quasi ab, also wie sagt man, ab...
Gecancelt?
Nee, sag mal, ja, also wie sagt man, abgelehnt. Och, ich kann heute kein Deutsch
abgelehnt
mehr. Also sie hat ihn abgelehnt und dann war ja auch irgendwie Ruhe und dann hat er da auch nicht mal weitergebaggert, was natürlich aber auch verständlich ist, weil ich meine, sie war ja damals extrem traumatisiert auch und ist ja auch mehrfach eventuell sogar, also auch wahrscheinlich vergewaltigt worden,
ja,
aber auf jeden Fall also hat sie Tortur über sich ergehen lassen müssen. Und dann hat er sie erstmal in Ruhe gelassen. Aber dass er jetzt tatsächlich da die Gelegenheit nutzt, um nochmal quasi da seine Gefühle ihr mehr oder minder aufzuzwingen und sie ja dann auch mit ihm schläft. Und ich frage mich auch, also warum sie mit ihm schläft. Also ich hätte halt erst gedacht, sie schläft mit ihm, um ihn von irgendwas abzulenken oder so, also um da irgendwie ihren Plan durchzuführen. Aber es wäre ja eigentlich nicht notwendig gewesen dafür, dass sie sich in die Luft springt, mit ihm zu schlafen. Also ich glaube, das war tatsächlich dann so ein letztes, also Zugeständnis an sich selber, dass sie vielleicht tatsächlich mit ihm schlafen wollte, also und dann das gemacht hat, weil sie halt jetzt, also als letzte, als Abschiedsgeste sozusagen, so nach dem Motto, das ist vielleicht das letzte Mal, dass ich sowas wie Zärtlichkeit oder sowas nochmal empfinden kann und dann mache ich das jetzt auch, bevor ich mich umbringe.
So sehe ich das auch. Shoutout an Trisha Helfer, die das natürlich nicht hört. Obwohl, die hört vielleicht jede Folge hier von Banos Kino Galactica, wir wissen es gar nicht. Ich fände ihre Schauspielleistung extrem gut, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass sie nicht aus dem Schauspielfach kommt und quasi von dieser Serie nichts gemacht hat, außer Modeln. Was heißt nichts gemacht? Auch das ist eine Leistung.
Ja, und auch da musst du Schauspiel lernen, aber trotzdem ist
es
schon
klar.
Aber
hier dieser Switch zwischen den verschiedenen Sixes, also Head Six, und wir lernen ja allein in dieser Folge, sehen wir drei davon. Das ist schon relativ cool, wie sie das quasi selbe Figur in drei verschiedenen Schattierungen spielte schon.
Wobei ich mir nicht ganz sicher war, ob die zweite Six, die wir sehen, obwohl, ach, du meinst, du zählst Het Six mit dazu, okay, gut.
Het Six ist auch noch da, Het Six, Gina und dann gibt es eben noch Caprica Six, die am Ende dieser Folge auftaucht.
Genau, und Caprica Six ist ja quasi,
Die mit Bolter auf Caprica rumhing.
Ja, genau. Also das ist zwar nicht genau die gleiche, weil die ist ja explodiert, aber
Het
die...
Het Six ist auch nicht Caprica Six. Het Six ist die, die sich Bolter in seinem Kopf ausmalt. Ja, die dann sagt so, genau, sie hat dich erwischt. Sie hat dich erwischt.
Die haben alle nur das Gedächtnis quasi von Caprica Six, genau. Ja, also aber auf jeden Fall, genau, es war so ein bisschen zwischendurch, also jetzt wird es echt verwirrend, wenn wir drüber reden.
Gina ist ja jetzt weg.
Also ich fand, also ich habe das irgendwie nicht verstanden. Also jetzt habe ich verstanden, warum sie sich die Bombe hat hochgehen lassen. Aber ich finde das irgendwie, also die Auflösung dieses Handlungsstrangs finde ich irgendwie enttäuschend. Hm. Ich hatte mir viel mehr erwartet, nachdem so ein riesen Aufriss drum gemacht wurde. Jetzt haben sie die Bombe und sie ist enttarnt worden und dann ist sie versteckt worden und so weiter. Und am Ende lässt sie einfach nur explodieren. Das war so, okay. Ich meine, gut, es hat einige Leben gekostet, aber trotzdem.
Ja, und die Serie hat zu dem Zeitpunkt etabliert, also zuvor, als sie eben auch die Figur von Gina eingeführt hat, dass es eben auch innerhalb der Flotte schon diese Bewegung gibt, die eben gerne mit den Zylonen paktieren will, so im Sinne von Unterdrücker sind doch eigentlich unsere eigentlichen Freunde, man muss einfach nur mal mit denen reden und so weiter, ne? Also sagen wir mal so, dieser ganze Handlungsstrang rund um sie und um diesen Widerstand, der sich innerhalb der Flotte da regt, der ist ja jetzt nicht ganz für die Tonne gewesen. Aber ich gebe dir recht, Status quo jetzt, ohne dass du eben weißt, was zu Beginn der dritten Staffel passiert, könnte man schon draufblicken und denken, ja, dafür? Okay.
Es war ja aber tatsächlich ein weiteres Argument für Bolter zu sagen, okay, jetzt besiedeln wir tatsächlich Caprica. Mhm. Das war ja auch quasi sein großes Wahlversprechen, mit dem er die Wahl ja dann auch gewonnen hat.
Ja, ja.
Und und genau das passiert ja dann jetzt auch. Also sie besiedeln Caprica, beziehungsweise besiedeln ist zu viel gesagt. Ich weiß, gut, ein Jahr ist nicht viel Zeit, aber ich hätte mir schon mehr erhofft als nur Zeltlager und Leben auf dem Schiff, also auf dem Gelandeten.
Ja, ja. Also New Caprica City, so wie sich das nennt, hier für diese Zeltstadt, ist auf jeden Fall ein Euphemismus. Das sieht nicht so richtig toll aus, aber das wurde ja bereits in der letzten Folge gesagt, das ist eben ein relativ unwirtlicher Planet und da kann man drauf leben, aber so richtig cool ist das nicht. Und wir springen.
Ja, und es ist natürlich auch mangelnde Leitung. Ja. Also man sieht ja dann, damit fängt es ja dann auch quasi an, also ich weiß nicht, ob ich jetzt vorgreife, willst du noch mal vorlesen irgendwie oder?
Fangen wir mal an mit hier nach dem Zeitsprung, 83 Tage später Haus.
Genau, weil
übernehmen.
Das ist ja dann, also wir besiedeln Caprica, Neu-Caprica und Zeitsprung ein Jahr. So.
Genau, und die Serie handhabt das eben wirklich so mit dem quasi mit einer Dollyfahrt auf Bolter am Schreibtisch zu. Er senkt den Kopf, er hebt den Kopf wieder und dann eben die Texttafel.
Ja, er fällt irgendwie, er schläft ein und dann wacht er auf. Und ich habe auch zwischendurch gedacht, die werden mir doch jetzt nicht eine von diesen Traumszenen geben. So nach dem Motto, es war alles nur ein Traum, das Schiff ist gar nicht explodiert.
Nein. 380 Tage später hausen die überlebenden Menschen in der Zeltstadt New Caprica City, während die Galactica und Pegasus im Orbit mit einer Rumpfcrew Patrouille fliegen. Ich glaube, an Bord der Galactica sind Hilo und Adama Senior und an Bord der Pegasus sind Lee und Duala, glaube ich. Aber das war es dann auch so ziemlich. Also
aber das ist eine Rumpfcrew, das ist ja selbst für eine Rumpfcrew sehr wenig.
Ja, ich denke mal, da laufen schon noch ein paar Hausmeister rum und Leute, die ein paar Schrauben drehen. Aber ja, viel ist da nicht mehr los. Kara und Sam sind verheiratet. Letzterer leidet an einer schweren Lungenentzündung. Zwischen Kara und Lee Dama herrscht eisiges Schweigen. Tyrell ist jetzt Gewerkschaftsführer und spricht für die aufgebrachten Arbeiter. An seiner Seite die schwangere Kelly. Rosalind arbeitet wieder als Lehrerin, während Bolter sich einen Teufel darum schert, Politik zugunsten der Menschen zu betreiben. Der hängt lieber mit, ich sag mal, leichten Mädchen.
Groupies.
Ja, Groupies, genau, Groupies, sehr schön. In seiner Präsidentenbutze da ab.
Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass er sich weigert, Politik zugunsten der Menschen zu betreiben, weil ich glaube nicht, dass er hier den Unterschied macht zwischen Menschen und Zylonen und so, sondern ich glaube, der hat einfach gar keinen Bock überhaupt zu arbeiten. Der möchte nur also die positiven Dinge, also die Rosinen möchte er quasi rauspicken und abstreichen und alles andere ist ihm scheißegal. Was soll er sich mit den blöden Union-Leuten, Gewerkschaftsleuten auseinandersetzen? Was soll er irgendwie hier zusehen, dass die ganze Zeltstadt funktioniert? Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die eigentliche Last der Organisation und so weiter an anderen Leuten hängt in erster Linie. Mhm. Und dazu gehört wahrscheinlich auch Roslyn. Ich meine, gut, sie arbeitet als Lehrerin, aber alleine da eine Struktur reinzubekommen, dass die Kinder regelmäßig in die Schule gehen und all dieser ganze Kram, das gehört ja auch mit zum normalen Tagesablauf. Und offensichtlich ist Tyrell ja auch eine von diesen Führungsfiguren, ja, die zumindest auf dem Feld der Arbeit halt dann jetzt als Gewerkschaftsleiter da die Fahne schwenken im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, und mich wundert auch, dass dann nicht mehr Unmut in der Bevölkerung herrscht gegenüber Balter. Also wir sehen ja Unruhe, was die Gewerkschaft angeht, aber ganz ehrlich, Gewerkschaft war immer schon unruhig und Demonstrationen und was nicht alles. Es war immer schon ein Stachel im Fleisch der Oberen. Aber ich meine, es ist ja auch berechtigt in dem Fall.
Naja, wir haben, ich glaube, es wird schon so formuliert und auch glaubhaft formuliert in der Folge zuvor, dass es unglaublich an den Menschen nagt, emotional, seelisch eben die quasi in diesen Blechbüchsen da im All zu treiben. So wird es, glaube ich, bezeichnet in der vorherigen Folge. Und ich glaube, die Menschen letztendlich und das Gros der Menschen dann im Zweifelsfall glücklich darüber ist, überhaupt wieder frische Luft atmen zu können, auch wenn die noch so kühl ist.
Ein Jahr ist halt lang genug, damit man, glaube ich, jetzt zu der Erkenntnis kommt, dann doch lieber auf der Blechbüchse. Nee. Also muss ich nicht entscheiden zwischen Blechbüchse halbwegs im Luxus, also ist es ja nicht alle im Luxus, aber halbwegs abgesichert in einer Blechbüchse oder in so einem Stoffzelt. Es hat ja schon eher so Flüchtlingslager oder Gefangenenlager irgendwie Vibes, also mit diesen Zelten. Das ist alles so immer noch so provisorisch und es gibt ja offensichtlich auch nichts. Es gibt keine Medikamente, also wichtige Grunddinge gibt es nicht. Und man kann Adama Senior ja vorwerfen, was man möchte, aber er hat zumindest versucht, dass alle Schiffe mit Grund- oder Basisdingen ausgestattet waren, wie Medikamente, wie Essen, wie Wasser.
Ja, aber die sind ein Jahr später eben knapp geworden. Also ich würde argumentieren, ich möchte dieser Folge ja auch nicht alles verzeihen. Wie gesagt, manchmal wird so ein bisschen eine Abkürzung genommen, Storytelling-seitig, wie bei der ganzen gefälschten Wahlsache, wo ich mir auch denke, ja, okay, ja, Ty konnte das alles. Also sie hat ja, er ist ja sogar verheiratet mit einer hier Balter, Tom Zarek-Supporterin quasi. Und er hat das trotzdem geschafft, alles geheim zu halten. Von daher, ich finde auch, da gibt es storytechnisch so Kritikpunkte mögliche. Aber das ist keiner. Ich finde ehrlich, also für mich nicht. Ich finde ehrlich gesagt, die Art und Weise, wie das zivile Leben gezeigt wird auf New Caprica, in dieser New Caprica City, für mich relativ schlüssig. Nämlich nicht als komplett furchtbar und alles ist scheiße, sondern es funktioniert schon irgendwo. Klar, es gibt diesen Arbeiteraufstand, aber es gibt anscheinend auch eine im weitesten Sinne funktionierende Schule. Sam macht hier immer noch seinen komischen Pyramid Games Sport, auch wenn es ihm eben dreckig geht. Also die Leute, es wird auch gezeigt, dass die Leute durchaus im Rahmen des Möglichen Spaß haben an ihrer Freizeit. Es ist nicht alles so komplett furchtbar. Klar, der Himmel ist grau und das Klima ist nicht das Tollste. Und ich meine, so eine Zeltstadt ist eben, ja, wir müssen nur irgendwie in den Gazastreifen gucken dieser Tage. Ich meine, das ist alles nicht geil. Also das können wir uns auch denken. Aber so im Rahmen des Möglichen, klar, gehen die Medikamente langsam aus. Leben die dort ein okayes Leben? Also nicht im Gazastreifen. Also ich meine, auf New Caprica.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist aber auch krass. Also es ist natürlich auch interessant dann zu sehen, dass Gaius ja einfach weiterhin im Schiff lebt, weil es viel mehr Luxus bietet als so ein Zelt.
Natürlich. Und, weil er nicht arbeiten will. Das ist ihm alles scheißegal. Ich mag seine Figuren, zeigt uns so sehr. Es hat immer, sobald er irgendeine Aufgabe bekommt, in dieser Serie.
Ja, genau.
Sobald er irgendeine Aufgabe kommt in dieser Serie, ist immer so, ach nö, das macht er aber viel. Was? Zu Lohndetektor? Oh nee, da müsste ich die alle testen. Oh nee, ich sag einfach, der funktioniert doch nicht oder so.
Ja. Ja, aber auch, weil, also er hat da eben, er ist auch in einem geschützten Raum insofern, als dass er, da kann er mit seinen Groupies schlafen, da hat er irgendwie, hat er alles, was er braucht, Wasser und so. Und
der hat da keinen Bock drauf,
und,
ne,
ja,
in so einem Zelt
zu Hause. Genau. Aber ganz ehrlich, also das hat ja schon so leichte, ich sag mal, Königszüge, so nach dem Motto, ich lebe halt einfach besser als meine, ich hätte fast Untertanen gesagt, er ist ja schon noch demokratisch gewählt, aber als eben die Leute, die mich gewählt haben, das würde mich als Wähler einfach so, so wütend machen, weißt du?
Natürlich.
Also, dass da einfach nach einem Jahr nicht noch mehr Animosität herrscht, das wundert mich. Aber okay, es ist interessant, also das ist jetzt quasi das neue, der neue Alltag. Waren wir überrascht, dass Starbuck Sam geheiratet hat tatsächlich?
Die also Auswahl an jungen, also an unverheirateten jungen Leuten schwindet, ja, ich weiß nicht.
Ich glaube aber, wenn es nur darum ging, sich jemand, also passenden zu suchen, da hätte es, da war, glaube ich, die Auswahl die freie. Aber nein, tatsächlich, also ich glaube, die beiden sind nicht gut füreinander.
Ja.
Die sind beide sehr stur und ja, sehr, also ich nicht aufbrausend, aber ich glaube, die entscheiden schnell aus dem Bauch heraus und die befeuern sich so gegenseitig. Das ist, glaube ich, nicht gut. Die brauchen jeweils einen Partner, der sie, glaube ich, eher runterholt, und in dem Fall treiben die sich halt gegenseitig an und hetzen sich hoch.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, grundsätzlich nicht gut. Und wir sehen ja dann aber auch, dass Sam zum Beispiel ja auch nicht ernst nimmt, dass er ja jetzt krank ist, und nach dem Motto, ja, das ist irgendwie bisschen Husten und so, aber hat halt eigentlich eine Lungenentzündung, und Kara, die dann einfach ja auch alles versucht, damit sie an Medikamente kommt, und mich würde interessieren, was zwischen ihr und Lee vorgefallen
ist, ja.
Weil ja offensichtlich, da ist ja noch mehr vorgefallen, als offensichtlich nur die Tatsache, dass sie sich entschieden hat, Sam zu heiraten, weil ich meine, Lee ist in einer Beziehung mit Duala, zumindest gehe ich aktuell davon aus, und also das alleine kann es nicht sein, da muss noch irgendwas anderes vorgefallen sein, und das ist ja auch, das erwähnt ja auch, wird ja auch in so einem Halbsatz erwähnt, und Tai erwähnt es auch noch, wobei Tai entschließt sich ja dann mehr oder minder, wird ja mehr oder minder rausgekickt vom Adama Senior,
ja,
ja auch dann runterzukommen auf Caprica und eben nicht auf dem Schiff zu bleiben, obwohl er ja loyal gegenüber Adama ist und sagt, also ich bleib mit dir hier auf dem Schiff bis zum bitteren Ende, und er ja dann auch dieses Bild des Leuchtturmwärters bringt, der meinte aber, ein Leuchtturm hat nur einen Leuchtturmwärter und nicht zwei. Ja. Ja, fand ich eigentlich ein gutes Bild.
Ist das süß.
Und ja, und dann landet er halt unten mit seiner Frau, und dann fällt ja Starbuck Tai um den Hals. Und es wirkt wirklich echt. Und ich dachte so, was ist denn jetzt los?
Ja.
Ich bin mir, also ich war mir nicht ganz sicher, ob das gespielt ist, weil sie halt von ihm erhofft, dass er ihr Medikamente besorgen kann. Ich glaube, das ist auch eine Intention, die sie hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie in dem Moment sich wirklich genuin freut, weil halt einfach es natürlich nicht mal so viele Leute gibt. Und egal, ob wie sehr das Hassliebe zwischen den beiden war, aber es ist doch zumindest eine vertraute Figur, mit der sie Jahre zusammengearbeitet hat, dass sie sich einfach freut, dass da jemand ist, der ihr vertraut ist.
Ja, dieser ganze Handlungsstrang. Ich kann dazu aus nachvollziehbaren Gründen nicht viel sagen.
Okay.
Der Handlungsstrang ist die große Unvollendete. Wir wissen tatsächlich nicht, passiert zwischen Tai und Kara, was genau passiert zwischen Lee und Kara. Auch der Dialog wird ja unterbrochen quasi durch die Invasion der Zylonen.
Ist sie nur berechnet und möchte nur Medikamente?
Ja.
Und dann ja aber auch Tai, der ja sagt,
Sam wirklich? Darauf kriegen wir auch keine Antwort wirklich.
Ja, ich meine, aber auch Tai, der dann sagt, Lee sitzt halt da auf einem Haufen von Medikamenten. Also was heißt einem Haufen, aber einigen zumindest noch, für die Piloten. Und für dich, dann, also für dich lässt er die bestimmt springen. Und ich so, okay.
Ja, wird ja wohl so sein. Ich meine, Doc Hottel haben wir jetzt nicht als jemanden erlebt bisher, der irgendwelchen Flachs erzählt. Also wird wohl schon so sein.
Ja, aber fand ich halt auch gut. Ich meine, er ist jung. Das, was ich noch habe, und er behauptet, ich glaube ihm auch, dass er keine Medikamente hat, aber das muss halt einfach an die gehen, die am schwersten in der Not sind. Und das sind halt die Alten. Aber die Frage ist dann natürlich auch, wir stehen ja jetzt auch vor der Frage, also noch sind wir offensichtlich nicht so weit, aber also wenn ich Medikamente hätte, dann wäre es ja einfach sinnvoller, die an die Jungen zu verteilen, weil das sind die, die am Ende diese Kolonie aufbauen werden. Von den Alten habe ich nichts. Das heißt natürlich nicht, dass man die deswegen einfach über die Klinge springen lassen kann. Das geht natürlich nicht. Aber ich meine, aber so weit sind wir also hier noch nicht. So bitter ist es noch nicht. Aber ich meine, wenn du darüber nachdenkst, ja.
Ich würde behaupten wollen, wir wissen zu wenig über den Alltag und die Bevölkerungsstruktur auf New Caprica in diesem Moment, um wirklich da so eine belastbare Aussage machen zu können. Dahin entwickeln wir uns gesellschaftlich gar nicht gerade. Und ich meine, es gibt so und so viel Nachwuchs, und da sollte die Medikamente hingehen und das sollte. Also ich glaube, wir wissen es einfach nicht gerade. Was wir sehen, ist eben diese Zellstadt, und wir kriegen so rudimentäre Infos darüber, wer was macht, aber eben auch nur betreffend unsere Hauptfiguren und nicht das, was die anderen 40.000 Leute da machen, die
rumhängen. Ja, und dann sehen wir natürlich noch Tyrell, der da plötzlich als Gewerkschaftsführer auftritt und auch sehr kampfeswillig ist. Da dachte ich auch so, ah ja, okay. Und natürlich die Überraschung, dass er jetzt offensichtlich mit Kelly zusammen ist und die ist hochschwanger. Vermutlich von ihm, würde ich jetzt mal sagen.
Ich finde den Moment super, ehrlich gesagt. Also hat mich sehr daran erinnert an eine andere Ron Moore-Serie oder an der er zumindest mitgearbeitet hat, an Carnival, die auch im Dust Belt da spielt. Und also dieses ganze Szenario mit diesem Zelt und den aufgebrachten Arbeitern, die da vorne steht jemand auf der Bühne und sie daneben auch in diesem fast schon so ein bisschen Period-Piece-mäßigen Kostüm da mit dem dicken Bauch und so, hey, seid ruhig! Aber es fehlte nur noch irgendwie so eine Mistgabel in ihrer Hand, das hat mir das gut gefallen.
Ich habe mit dem Pfiff gerechnet, genau.
Sehr schön, ja.
Was ich nicht richtig verstanden habe, ich habe diese Rede von Tyrell nicht richtig verstanden. Er spricht ja dann davon irgendwie, also ich habe es nicht richtig verstanden, es geht ja um Maschinen. Und geht es darum, dass er quasi versinnbildlich sagt, wir sind eine große Maschine, wir sind die Rädchen in dieser Maschine und deswegen haben wir es auch in der Hand, diese Maschine am Laufen zu halten?
Ja.
Oder sagt er irgendwas über die Zylonen als Maschinen? Ich habe es nicht richtig verstanden.
Er sagt gar nichts über die Zylonen, das ist eine direktes Zitat.
Also das
Zitat.
War dieses Bild der großen Maschine, die alle Rädchen braucht, damit sie läuft. So.
Ja.
Okay,
da
gut,
hat, haben sich, ich möchte nicht sagen, die Autorinnen und Autoren leicht gemacht, aber sie haben tatsächlich einfach eine Rede hier zitiert zu großen Teilen dieses Bürgerrechtsaktivisten Mario Savio, die er in den 60ern gegeben hat, an der University of California im Rahmen hier dieses Free Speech Movement. Und es wird gar nicht inhaltlich auf die Zylonen eingegangen, weil ich glaube, dass auch für deren Leben keine Rolle mehr spielt zu dem Zeitpunkt. Also bevor die da landen oder im Orbit wieder auftauchen, die zylonischen Kampfschiffe, ist das ja einfach gar kein Ding mehr.
Ja, und es ist genau, es ist ja jetzt seit einem Jahr auch Ruhe.
Ja.
Und Bolter fühlt sich ja auch bestätigt in seiner Handlung, weil er sagt, ja, siehste, ist ja schon seit einem Jahr Ruhe. Ja. interessant wird noch, wir kriegen ja so wenigstens ganz, ganz kurze Einblicke. Interessant ist halt noch zu sehen, dass Roslyn, wir haben es schon gesagt, arbeitet ja wieder als Lehrerin in der Schule, aber in erster Linie hat sie das, glaube ich, auch so für sich alles ganz gut arrangiert, dass halt sie einfach das Baby im Blick behält. Also das ist ja das Kind eigentlich ursprünglich von Sharon.
Ja.
Und das hat sie dann so im Blick. Ich weiß auch gar nicht, was eigentlich die Mutter ist, die ihre persönliche Assistentin oder ist es auch eine Lehrerin oder so.
Ich weiß
irgendwie
auch nicht,
arbeitet
so ja
auch in der Schule.
Ja. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Wobei, wenn man das Previously On gesehen hat, wo eben auch diese Maya heißt, die Figur doch mal ausdrücklich benannt wird als die Mutti, dann weiß man eben schon, wer sie ist in dem Moment. Ansonsten habe ich auch gedacht, wenn man das geskippt hat, wird man sich, ich glaube, relativ schwer tun, sich 3, 4, 5 Folgen daran zurückzuerinnern, wer genau die ist. Aber
war das die gleiche Schauspielerin auch? Ich war mir nicht ganz sicher.
Das ist die gleiche Schauspielerin, die man hier nochmal sieht, genau als vielleicht weitere Lehrerin in dieser Zeltschule.
Ja, aber auf jeden Fall hat quasi Roslyn sie somit im Blick.
Ja.
Und das ist auch ganz clever. Das hat sie sich schon ganz gut so alles zurechtgeschustert.
Ob Roslyn es vermisst, hier niemand mehr durch die Luftschleuse irgendwie eine Tour zu schicken.
Ich persönlich glaube dass Roslyn im Hintergrund ganz schön viele Fäden zieht und wir das nur noch nicht wissen.
Jetzt hast du gesagt, das letzte Mal, du hast dich schon selber gespoilert im Sinne von Cavill taucht doch mal auf oder Dean Stockwells taucht doch mal auf. Wäre das nicht so gewesen, wärst du davon ausgegangen, dass tatsächlich damit die Cavill-Kopien quasi erledigt sind oder die nicht mehr auftauchen? Weil ja das Letzte, was wir erfahren, ist, schmeißt sie hier ins All.
hätte ich wahrscheinlich gedacht. Also das Ding ist, ich hätte natürlich erwartet, dass ich wenn ein Dean Stockwell eine Rolle übernimmt, hätte ich erwartet, dass diese Rolle mehr zu spielen bekommt als nur das Verhör mit Tyrell.
Hm.
Und das wäre ja dann quasi jetzt mit dieser Folge auch so gewesen, weil er sich ja dann als Zylone entpuppt und dann eben dann diese zwei auftauchen, die ja dann auch diese Nachricht übermitteln und so weiter. Aber dadurch, dass er ja ein Modell ist, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er öfter noch auftaucht, wahrscheinlich recht hoch.
Ja.
Weil das sind vielleicht dann andere Figuren, aber das Gesicht ist ja immer das gleiche. Das heißt, Dean Stockwell spielt ja dann trotzdem immer weiter
mit. Stimmt, ich meine, wir wissen, es gibt nur 12 Modelle und man verbrät natürlich auch ein Modell ums andere.
Ja.
Man kann das natürlich nicht endlos weitermachen und sagen, okay, 2 Folgen später taucht jetzt, I don't know, um bei Quantum Leap zu bleiben, Scott Bakula als weiterer Zylone auf, nur um dann auch wieder 2 Folgen später entsorgt zu werden. So geht das ja nicht. So wird man keine Serie über 4 Staffeln weitererzählen können. Aber
was sagen wir denn zu der Nachricht, die da übermittelt haben? Also ich meine, das Gefühl, dass ich ja bei dem Bruder Cavill hatte, also der auf dem Schiff war, war ja schon ganz richtig, dass ich gesagt habe, der fühlt sich eigentlich nicht so an, als würde der an Gott überhaupt glauben.
Ja.
Und das ist ja auch so interessant, als dann nämlich Caprica Cavill in der Zelle ist.
Der glaubt nicht an die Götter der Menschen nochmal. Also,
ja, aber offensichtlich glaubt er auch nicht an die Götter der Klonen, weil nämlich, die sitzen ja dann daneben, also erstmal macht er ein, was mache ich denn hier, was, ich bin kein Zylone, und dann sieht er sich ja selber quasi einmal gespiegelt und sagte, ups, okay. Ja. Und ich hätte ja gedacht, er wäre in der gleichen Situation wie Sharon, dass er nicht weiß, dass er ein Zylone ist, aber stellt sich ja dann raus, doch, er wusste es schon.
Ja.
Und dann reden die ja quasi über die Götter und dann sagt ja, Caprica Cavill sagt ja dann, es gibt keinen Gott.
Ja.
Und ich so, Moment mal, hat das gerade der Priester gesagt? Weißt du, es war so, what?
Naja,
also offensichtlich ist da auch nichts viel mit Priester.
Die Cavils haben sich ja den der Bewegung hier von Caprica 6 und Galactica 8. Sharon, also genau, 6 und 8 angeschlossen.
Weiß ich nicht, haben die sich da tatsächlich angeschlossen? Ich glaube, die sind für sich so ihre eigene Bewegung, glaube ich.
Ja, meinst
also die
du?
Sind so, ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Also, aber auf jeden Fall
man ist weiß es nicht tatsächlich, es bleibt offen, weil am Ende tauchen ja auch, müssen wir davon ausgehen, die wir am Ende der Folge sehen, um mal dahin zu springen. Also diesen Leoben Knoll heißt, glaube ich, der.
Genau, als du meinst, als dann Balter eben sagt, er ergibt sich.
Genau, als die Zylonen dann auf New Caprica landen und sagen irgendwie, genau, unterwerft euch uns. Gehen wir davon aus, dass das hier die Boomer und die Six sind, die wir kennen, die wir zuletzt gesehen haben, da begraben unter Beton, gesagt haben, wir sind der Beginn einer neuen Bewegung. Müssen wir davon ausgehen?
Also Six auf jeden Fall. Boomer habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber das müsste ja dann auch Boomer, müsste die tatsächlich auch sein.
Ja.
Also ich hätte gedacht, ja.
Ich nehme mich auch.
Ja.
Und da passt das ja mit, es gibt weder die menschlichen Götter noch es gibt diesen zylonischen Gott, sondern es ist was ganz anderes irgendwie eigentlich die große Wahrheit.
Ich finde ja eigentlich diese Grundprämisse zu sagen, warum streben wir den Weg an, den die Menschen gehen und sagen, wir sind quasi die besseren Menschen, also oder die besseren Humanoiden oder wie auch immer, warum suchen wir uns nicht unseren eigenen Weg?
Ja.
Und das finde ich eigentlich einen sehr guten Gedanken. Tatsächlich sind die Zylonen noch viel zu sehr in diesem Mindset verhaftet von Schöpfern, die Erschaffenden und die erschaffen wurden. Mhm. Also sie machen sich ja damit quasi weiterhin abhängig von den Menschen als ihre Schöpfer.
Also das bisherige Ziel der Zylonen war, ihre Schöpfer auszulöschen, weil es die einzige Möglichkeit für sie darstellt, sich zu emanzipieren als eigenständige Rasse, Kultur, wie auch immer, Ethnie. So.
Ja, aber allein die Tatsache, dass sie dann sagen, und dann ersetzen wir die Menschen, damit machen sie sich ja trotzdem immer noch abhängig als die Kinder von den Menschen. Aber statt zu sagen, wir emanzipieren uns komplett von den Menschen und suchen unseren eigenen Weg.
Ja gut, das liegt nicht in ihrer Natur, wenn du so willst. Das liegt, siehst du
ja,
allein
aber
daran,
das ist ja
dass
genau
sie sich,
das, was
die,
Six
die,
and Eight, nee, Six and Eight? Six,
ja,
and, six,
ja.
Six and Eight. Also die jetzt diese Organisation anführen oder diesen Coup anführen, das ist ja genau das, was sie vertreten. Das ist ja das, was Cavill sagt, was die Nachricht ist, die sie quasi bekommen. Und während sie dann ihren eigenen Weg suchen, lassen sie die Menschen in Ruhe, weil die Menschen sind für sie uninteressant.
Ja.
Da ist natürlich aber, wie sagt man so schön, das Kind schon in den Brunnen gefallen, weil ich meine, die haben ja Milliarden Menschen dann auch ausgelöscht.
Ja, ich wollte gerade sagen, deswegen ist es auch alles ein bisschen spät und bringt nicht viel.
Genau, also das ist ja auch das, was Adama dann so, ach toll, sind ja auch nur ein paar Milliarden Menschen gestorben, so nach dem Motto. Ja, aber wir wissen ja auch nicht, ob das wirklich so stimmt, weil sie haben ja ein Jahr lang jetzt gewartet. Ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube, die haben diese Strahlung schon früher bemerkt und warum sie jetzt auch immer auch ein Jahr gewartet haben, aber sie haben gewartet. Hm. Und jetzt kommen sie ja und Six sagt ja Judgment Day. Also jetzt ist eben der große Tag des Gerichts. Übrigens alles auch sehr biblisch.
Ja.
Und also offensichtlich hat sie dann doch vor, sich an den Menschen zu rächen oder sie auszulöschen. Also es ist ja eigentlich dann der alte Plan. Deswegen blicken wir noch nicht so richtig durch, was die jetzt eigentlich wollen.
Nee, tut
und ob das überhaupt gestimmt hat oder ob Calvin einfach nur Mist erzählt
gerne,
hat. Spekulier
gerne, wenn du magst. Ich werde da gar nichts verraten.
Naja, oder ob Calvin einfach nur Mist erzählt hat, um die Menschen quasi in Sicherheit zu wiegen, damit sie eben dann ihren Plan durchführen können, die ja am Ende dann, wenn sie am verletzlichsten sind, einfach anzugreifen. Weil ich meine, sie sind tatsächlich im Moment auf dem Planeten am verletzlichsten.
Genau.
Sie haben zwar sie haben keine wirkliche Verteidigung auf dem Planeten. Also die können da einfach so reinmarschieren und sind auf jeden Fall die Stärkeren. Sie hätten sie auch aus dem Weltraum heraus einfach abschießen können. Das wäre einfach am einfachsten gewesen. Also offensichtlich wollen die Menschen offensichtlich noch für irgendwas nutzen. Ja. Und die Schiffe, die da im Orbit rumfliegen, die sind ja nix. Das ist ja ein Witz, ja. Also selbst wenn die voll besetzt wären und Waffen hätten, komplett bis an die Zähne bestückt, hätten die, glaube ich, keine Chance, weil die Zylonen einfach so stark in der Übermacht sind.
Richtig.
Und genau. Krass auch übrigens, dass die Schiffe da einfach weggesprungen sind. Also ich meine, ja, es ist natürlich hier die cleverste Lösung, weil sie haben keine Chance gegen die Zylonen, aber dann die Menschen einfach auf dem Planeten zurückzulassen und zu sagen, okay, jetzt springen wir einfach weg. Es wirkt irgendwie schon auch ein bisschen
illoyal, ich weiß es nicht.
Ja, mir fallen auch nur die ganzen englischen Begriffe an.
You had one job.
Cowardness irgendwie. Also,
ach so, feige meinst du?
Feige, ja. Genau. Also es ist so ein bisschen, die sitzen halt auch jetzt zwischen allen Stühlen. Also taktisch gesehen ist es die richtige Entscheidung, aber vom Herzen her.
Also das sind offene Fragen, die diese Folge, die dieses Staffelfinale nicht beantwortet, ganz gezielt nicht beantwortet, weil wir natürlich auch nicht wissen, gemäß dem, was wir hier sehen, ob denn die Zylonen jetzt auch wirklich, ob es deren Ehrgeiz ist, deren Ziel ist, die Menschen, die auf New Caprica sind, auszulöschen. Wir müssen davon ausgehen, das nicht. Und ich finde eben auch Cavill einfach lügen zu lassen vor diesem Zeitsprung und zu sagen, ja, dann hat er einfach nur Mist erzählt und in Wirklichkeit wollen die Zylonen immer noch die Menschen einfach auslöschen, es wäre uninteressant. Es wäre so aus Drehbuchseite, Storytelling-Seite einfach uninteressant zu sagen, ach okay, ja, da hat er einfach gelogen. Weil ja uns auch dieser vorherige Kampfabbruch da bei diesen Szenen auf Caprica, wo dann einfach die Zylonen sich zurückziehen und sich vom ganzen Planeten offensichtlich zurückziehen, ja auch darauf hindeuten, irgendwas haben die vor. Und das wird eben nicht beantwortet, was sie vorhaben. Aber wir müssen eben durch die Augen von einem Lee Adama und William Adama geblickt, natürlich auch sagen, in dem Moment, wo da 10, 20, 30 schwer bewaffnete Riesenkampfschiffe auftauchen vor New Caprica, ist natürlich die naheliegende Logik zu sagen, okay, selbst wenn nur eine 1% Chance besteht, dass sie jetzt uns doch auslöschen wollen, wir müssen das irgendwie verhindern und deswegen springen sie eben weg, weil sie nichts ausrichten können. Einfach sehen, okay, die haben die ungefähr 100-fache Feuerkraft. Das nimmt nichts von deinem Argument oder guten Punkt weg, so von wegen, das ist alles feige letztendlich. Dadurch hätte ich auch sagen können, okay, Kamikaze, wir nehmen noch mit, was wir können und ballern die jetzt einfach mal zu. Aber die gucken eben auf ihre Waffen und auf deren Waffen und sagen, okay, eigentlich macht es keinen Unterschied, wir können auch genauso gut abhauen. Klar. Und die paar Dutzend Leute erstmal retten oder erstmal in Sicherheit bringen, die wir gerade eh noch an Bord des Schiffes haben.
Wir haben jetzt schon vorgegriffen, aber lies doch noch den letzten Part der Inhaltsangabe nochmal vor zu Ende. Dann, wir haben schon drüber gesprochen, aber dann ist das quasi noch zur Komplimentierung meines inneren Monks.
Als eine gigantische Flotte zylonischer Schiffe nahe New Caprica auftaucht, fliehen die Galactica und Pegasus unter Kommando von Adama Senior und Junior freiwillig und lassen die zivile Bevölkerung auf dem Planeten zurück. Die zylonischen Truppen landen auf der Oberfläche und schwören, die Menschheit leben zu lassen, wenn sie sich ihnen unterwerfen. Bolter gibt dem nach, aber einige Flottenmitglieder wie Kara, Ty und Tyrell wollen aufbegehren. Also das suggeriert die schlechte Laune, die sich in den Gesichtern abzeichnet. Genau. Ja.
Aber natürlich auch ein schöner Schluss, weil was machen wir dann? Und dann Kara eben ganz überzeugt, das, was wir immer gemacht haben, wir kämpfen so lange, bis wir nicht mehr können.
Ja.
Dün, dün, dün. Also das war schon ganz gut. Ich fand auch das Bild ziemlich geil, wie die Zylonen da, also diese Zylonen-Army in Reihe und Glied halt einfach durch die Mitte dieser Zeltstadt laufen und im wahrsten Sinne des Wortes einmarschieren. Das fand ich auch ganz cool.
Weißt du, was ich cool fand?
Optisch, ja.
Wie fertig und aufgedunsen hier Jamie Bamba als Lee Adama aussieht.
Aber ich finde das total lustig, dass du das als fertig und so, und also dass du das so als runter, also wie sagt man, also fertig halt angesehen hast, weil ich habe das gesehen und dachte, oh mein Gott, der sieht aus wie sein Vater. Das war das, ich habe gedacht, der sieht 1:1 aus wie Adama Senior, der Vater hat sich immer mehr. Da dachte ich auch so, wow, okay, jetzt lässt sich nicht mehr verneinen.
Ich fand's gut, was so ein bisschen, was heißt ein bisschen, was gutes Schauspiel und ein Make-up und ein bisschen wuschelige Frisur so ausmachen kann. Ich habe ihn gesehen, gell, so dann irgendwie noch so ein Fünf-Tage-Bart und er sah wirklich aus, als hätte er irgendwie 3 Leben in diesem Jahr gelebt. Das fand ich schon cool.
Aber er sieht aber auch, im Gegensatz zu den Leuten auf dem Planeten, sieht er aber auch gut ernährt aus. Also so nach dem Motto, ja, eigentlich also saubere Uniform, Härchen zurechtgestutzt und so. Also er sieht schon auch aus, als würde es ihm da auf dem Schiff auf jeden Fall besser gehen als unten auf dem Planeten. Also ich dachte, er sieht halt echt aus wie sein Vater. Und
der Vater trägt jetzt Schnauzbart wieder.
Ja, genau. Sagen. Und ich wollte mich gerade sagen, und Adama Senior, der sieht irgendwie, ich weiß nicht, der sah komisch aus mit dem Schnauzer.
Sieht komisch aus mit dem Das Lustige ist eben, er spielt ja, ist ja maßgeblich bekannt in der Serienlandschaft als Lieutenant Castillo in Miami Vice. Und da trug er eben auch, ich glaube, 4 oder 5 Jahre einen Schnauzbart. Mhm. Und das ist eigentlich die Rolle, für die man sich an ihn erinnert, neben so einer Blade Runner-Rolle wahrscheinlich. Und auch da trug er einen Schnauzbart, ich glaube, ein Goatee. Von daher, eigentlich ist es so ein bisschen back to the roots hier für Edward James Olmos.
Ja, aber es ist auch natürlich die Frage, wie kann man am einfachsten signalisieren, dass ein Jahr vergangen ist? Wir geben ihnen einen Bart oder einen Schnauzer oder lange Haare, wie jetzt bei Kara zum Beispiel auch. Also das ist das billigste, also das ist, ich sag mal, das ist die billigste Variante, klarzumachen, jetzt ist ein Jahr vergangen. Weil wie willst du es sonst anders zeigen, außer jemand ist schwanger, wie Kelly.
Mein Sohn hat lange Haare. Unglaublich pflegebedürftig, lange Haare zu haben. Ich dachte mir auch, eigentlich zweckmäßig wäre von Kara gewesen, ich behalte meine kurze Frisur oder ich mache die noch kürzer. Aber ich fand es interessant, dass sie die Haare auswachsen lassen.
Zumindest hoch oder so.
Ja,
oder
ich dachte auch, also so wie sie die Haare trägt, ich weiß nicht, vielleicht spricht da irgendwie der Papa aus mir, denke mir, unglaublich pflegebedürftig, mach doch irgendwie, schneid doch mal ein bisschen was ab.
Es soll uns halt einfach markieren, guck mal, sie hat jetzt lange Haare, ist es ein Jahr vergangen. Guck mal, er hat einen Schnauzer, ist ein Jahr vergangen. Also
ja, natürlich, ja.
Ja, ja, ja. Naja, also aber auf jeden Fall fand ich das alles. Ich überlege gerade, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Die Truppe, die dann um Bolt herum steht, da wollte ich nochmal genauer hingucken, aber ich glaube, ich kannte wirklich nur Six und Eight. Und der eine Mann war da noch dabei, der auch so eins der Modelle ist. Der Reporter, den wir als Reporter kennengelernt haben, oder? Mm. Was ich nicht so richtig verstanden habe, ist, den konnte ich nicht einordnen. Und zwar der Typ, der Kara sucht, das war Tu? Lioben Conroy?
Den haben wir zuletzt gesehen, das war also richtig exzessiv lange gesehen in dieser Verhörfolge mit Kara und ihm, als sie ihn da eben ausquetschen. Und ich glaube, das war auch die erste Folge, als Rosalind ihren denkwürdigen Ab mit ihm in die Luftschleuse irgendwie Satz sprechen darf, den sie ja seitdem noch 5-mal gesagt hat. Also. Deswegen hat er bestimmt auch einen Grudge gegen sie, wenn er sie wieder trifft.
Wo haben wir den das erste Mal kennengelernt, in welchem Zusammenhang?
Das war der sich zuerst in der Miniserie ausgegeben hat als Waffenhändler und da mit Dahmer verschütt gegangen ist.
Das war der,
wo wir
uns gefragt haben, was mit dem passiert ist. Okay. Ja, ja. Ach, das war der.
Das ist aber nicht der
eine,
das ist einfach nur eine Kopie. Den gibt es ja 100.000 Mal.
Ja, genau. Ja, aber ich konnte den, ich hab den nicht zuordnen können, woher ich den kennen muss. Okay, gut, dann weiß ich, wer es ist.
Der hat wahrscheinlich noch ein Hütchen zu rupfen, weil in der Miniserie schlägt den Dahmer zu Brei. Und in dieser Verhörfolge schmeißt ihn Rosalind in die Luftschleuse. Also das heißt, er hat ganz schlechte Erinnerungen an die Menschen.
Ja, ja. Aber es fühlte sich so an, als wollte er nicht nur Rache, sondern ich glaube, der wollte irgendwas Spezifisches von Kara.
Richtig.
Und ich dachte, vielleicht will der irgendwie gegen die Truppe vorgehen oder so. Also mir war schon klar, dass es ein Zulone sein muss. Aber also irgendwas ist da noch dahinter. Übrigens, glaubst du denn eigentlich, ich kann dich ja nicht fragen, du weißt das ja schon. Also ich tue mich schwer damit zu glauben, dass Six and Eight mit ihrer Bewegung alle Zylonen komplett davon überzeugt haben, von ihrem alten Weg abzugehen. Ich meine, wir haben ja jetzt schon gesagt, dass wir nicht wissen, ob das wirklich stimmt und so weiter und dass alles mittlerweile noch ein großes Fragezeichen ist. Aber offensichtlich haben ja irgendwie Six und Eight mit ihrer Bewegung ja es geschafft.
Ja.
Also zumindest sieht es so aus, dass sie da jetzt irgendwie so eine Art Befehlsgewalt haben. Mhm. Es könnte natürlich auch sein, dass die nur so, also dass die den Menschen das vorspiegeln und in Wirklichkeit ist es nur eine Splittertruppe, die auf eigene Faust arbeitet.
Tja.
Und der Rest der Zylonen steht da gar nicht dahinter.
Das stimmt.
Aber wenn das der Fall wäre, dass der Rest der Zylonen dahinter stünde, frage ich mich, wie sie es geschafft haben, in so kurzer Zeit, ich meine ein Jahr, die Bevölkerung so komplett umzuschwenken auf ihre Meinung. Wobei, wir wissen ja, Six wird ja quasi verehrt als Halbgöttin, die einzige, die ja auch einen Namen hat, also Caprica Six. Ich weiß nicht. Also vielleicht hat sie das dann auch ausgenutzt, ihre Popularität oder so. Ich blicke da noch nicht so richtig durch. Also das ist alles noch so ein bisschen. Ich habe ganz viele Fragen und wahrscheinlich beantworten sich hoffentlich alle in Staffel 3.
Ja, das ist ja auch Sinn so der ganzen Angelegenheit, dass du diese Fragen hast, dass sie nicht beantwortet werden. Ich finde ehrlich gesagt jetzt mal rein so als Vielseriengucker auf dieses Staffelfinale blickend, ich finde, es ist ehrlich gesagt, ich finde die Folge nicht rundum perfekt, aber sie hat einen Impact an 3-4 Stellen, also wirklich auch einen emotionalen bei mir, an denen ich wirklich denke, oh, Gänsehaut, ganz ehrlich, diese Konfrontation mit Bolter und Rosalind finde ich gut, diese relativ früh in der Folge, diese Enttarnung von Cavill, dann natürlich die Explosion der Cloud 9, auch wenn es jetzt so dramatisch ein bisschen, also es ist nicht zwingend, aber es ist nun mal da. Und dann der Zeitsprung. Also sagen wir mal so, ich gehe mit genug großen Gefühlen daraus, um rundum befriedigt zu sein. Ich habe ein paar kleine Kritikpunkte, aber ich finde, es ist ein gutes Serienfinale in dem Sinne, dass es ganz gut die Waage hält zwischen, ich habe viele Figuren begeben sich für mich auf einen Weg, der interessant ist. Gleichzeitig habe ich bestimmte Handlungsstränge auch abgeschlossen. Also ich gehe nicht komplett unbefriedigt da raus und denke mir so, ah, okay, was, jetzt hören die Alphabeten drin auf. Also einiges ist einfach geklärt. Diese ganze Geschichte mit der Wahl ist abgeschlossen zum Beispiel. Wir haben quasi Gina nochmal ein würdiges Ende gegeben. Also diese losen Fäden sind teilweise einfach zu Ende geknüpft oder wie auch immer man das nennen mag.
Genau,
und trotzdem also, genug offene Fragen, ja gesagt, um zu sagen, wie geht's wohl weiter?
Wir haben ja auch gesagt, die erste Folge hat ja im Grunde nur ganz, ganz viele Dinge vorbereitet und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass wir jetzt mit dieser zweiten Folge tatsächlich auch also ein zufrieden, zumindest weitestgehend zufriedenstellende Lösung oder Endpunkte gesetzt bekommen haben für die Sachen, die vorbereitet wurden in 1 und das, was eben nicht beantwortet wurde, ist aber was jetzt quasi auch teilweise neue Fragen aufwirft und die können wir dann in 3 behandeln sozusagen.
Genau. In Staffel 3, Episode 1, Okkupation oder Occupation im Original heißt die. Das Schöne ist, damals, anno 2006, zumindest meistens, selbst bei Genreserien musste man nicht so lange warten, wie es heute der Fall ist, wo teilweise schon mal 2 oder mehr Jahre zwischen Staffeln vergehen. Die kam dann im Original 6 Monate nach der letzten Folge der zweiten Staffel. Und das ist schon cool. Ich meine, damals war das auch 6 Monate eine lange Zeit, vor allem für mich noch länger, weil ich mir damals die Dinger hier auf DVD importiert habe an diesen Staffelboxen und das dauerte noch ein bisschen länger. Aber also nach heutigen Maßstäben, wenn man so ins aktuelle TV guckt, ein echter Luxus zu sagen, okay, die Staffel ist vorbei, aber in 6 Monaten gibt es schon Nachschub. Das hat man heute fast nirgendwo mehr. Ausnahme besteht nie gegen die Regel.
Ja, ja, nee, stimmt schon. Nee, aber also ich bin sehr zufrieden. Ich hatte, ich war sehr gut unterhalten und freue mich jetzt tatsächlich wirklich auf Staffel 3.
Und ich mich auch. Danke dir, Britt Marie, und danke an alle Menschen, die uns zuhören. Bis hierhin und hört uns gerne weiter zu und teilt doch mal bitte gerne, oder? So, ein frommer Wunsch unsererseits an euch. Kommentiert, rezensiert, teilt das hier und schafft es, unsere Fanbase zu vergrößern.
Lasst uns ein paar Sterne da oder auch einen Kommentar. Ja. Gerade auch so iTunes oder Spotify oder so, glaube ich, kann da nicht schaden, um uns einfach ein bisschen hochzuspülen im Algorithmus.
Das heißt plus, Apple Podcast jetzt, aber ich tue mich auch schwer damit. Ich will immer iTunes sagen.
Your age is showing, gell? Ja, ich weiß.
Nee, ist okay. Apple TV heißt jetzt auch nicht mehr Apple Plus oder Apple TV Plus. Apple TV Plus, ja, okay. Ich dachte, das
heißt jetzt nicht mehr Apple TV Plus, sondern Apple TV?
Ich glaube, ja. Aber Apple kann TV sein. Heißt eben auch diese Device, diese Streaming-Device, die man auch kaufen kann. Das ist, okay. Ist absurd.
Also, aber auf jeden Fall, was wir eigentlich sagen möchten, ist, und unterstützt uns, beziehungsweise wenn ihr uns auf Patreon nicht unterstützen könnt, dann auch sehr, sehr gerne in Form von Reviews und Sternchen. Und lasst mich doch mal wissen, das würde mich wirklich interessieren, falls ihr euch da noch dran erinnert, wie überrascht ihr eben von diesem Zeitsprung und diesem ganzen Wendung im Staffelfinale wart, ob ihr das genauso überraschend empfunden habt wie ich oder ob ihr damals gesagt habt, ja, war okay.
Genau. Kommentiert oder schreibt uns an galaktikapodcast@gmail.com. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Occupation. Bis
dann. Bis dann.
Bye, bye.
Tschüss.